Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute, Kai.
Ich traue mich schon wieder gar nicht zu fragen, wie es euch geht.
Es war ein anstrengender Tag, aber mir geht's gut. Das erste Bier ist gerade getrunken und mir geht's jetzt gut. Und wie geht's dir?
Ja, ähnlich. Ja, meine Füße tun heute auch ein bisschen mehr weh, als sogar noch mehr als gestern. Weil gestern haben wir zwischendurch auch mal gesessen, vor allem bei der PK.
Ja.
Ja, und jetzt sind wir hier heute und machen schon wieder eine Folge.
Ja, und ja, wir haben ja gestern angekündigt, wir haben ein paar Sachen erlebt, deswegen war klar, wir machen die Folge. Aber ich finde, wir haben deutlich mehr erlebt, als wir gedacht hätten wahrscheinlich, oder?
Absolut, ja. Wir waren ja, also dummerweise haben wir ja relativ spät erst erfahren, dass wir den Zugang für die Presse kriegen. Und haben wir dann jetzt nochmal ein anderes Hotel gebuchen müssen, weil das, was wir jetzt haben, ausgebucht war für den Mittwoch. Und deswegen, ja, mussten wir heute Morgen quasi auschecken und es war alles ein bisschen Heckmeck, aber ja, wir waren ja überambitioniert heute Morgen, haben gedacht, wir fahren mal sicherheitshalber um 7:30 los.
Ja, was? Ja. Also man muss sagen, es ist nicht so, dass wir irgendwie ein Hotel in Dortmund haben oder so und wir haben in Essen ein Hotel.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass sie ja dieses Jahr den Parkplatz, also generell das Parken nur auf P10 für Besucher gemacht haben. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, die Lage war ja absolut entspannt in der Innenstadt.
Ja.
Also was haben wir gebraucht bis zur Messe? 5 bis 10 Minuten irgendwie dazwischen.
Ja, genau. Also ich glaube 10 Minuten, aber am Ende des Tages war es halt auch 7:30.
Ja, es war 7:30, aber ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir letztes Jahr fast in einem ähnlichen Zeitrahmen da waren und da war das wirklich ein absolutes Chaos in der Innenstadt.
Ja, vielleicht eine halbe Stunde später letztes Jahr, aber wir mussten ja dann wieder aus der Stadt raus auf den PC und dann mit dem Bus und Heckmeck. Ja, von daher war das alles sehr entspannt dieses Jahr. Ja, und hat alles gut geklappt. Haben ja auch da wieder das Privileg gehabt, auf dem Presseparkplatz, auf dem P1 parken zu können. Das war dann natürlich mehr oder weniger fußläufig 100 Meter von der Messe weg.
War schon überragend. Dann war allerdings schon eine relativ große Menge an wartenden Besuchern.
Ja.
Wir haben ja dann einen anderen Eingang zugewiesen bekommen. Da lief es dann auch relativ problemlos. Und wir haben ja das Glück, dass wir auch um 9.30 Uhr schon rein können.
Ja.
Also so eine halbe Stunde vor den anderen Besuchern. Was bedeutet, dass wir im Laufschritt, weil Kai da unnachgiebig war und mich im Laufschritt durch das Ding gezogen hat, in die Halle 3 gelaufen sind, weil da haben wir heute angefangen. Und wir dachten, wir fangen heute mal mit der Halle 3 an und gucken mal, was wir noch so machen und haben festgestellt, wir sind mit der Halle 3 nicht fertig geworden.
Ja, werden wir ja nochmal im Laufe der Folge drauf zu sprechen kommen. Aber
auf jeden Fall.
Ja, also die Idee war halt, wenn wir halt schon früher reinkommen, dass wir halt in die Halle gehen, wo auch die meisten Sachen uns auch markiert hatten. Und das war halt auch Halle 3. Ne? Wir hatten ja auch auf der Neuheitenschau mit einigen gesprochen, so, wo habt ihr einen Stand? In welcher Halle ist der? Ah ja, Halle 3, okay. Ja, von daher war mir schon klar, dass wir da auch viel Zeit verbringen werden, aber ja, also es war natürlich auch extrem voll dann, also später dann, als die Tore auch aufgingen. Aber ich muss sagen, es war schon trotzdem auch überrascht, wie voll es auch schon war und wie lange Schlangen sich gebildet haben vor 10 Uhr.
Ja, das stimmt.
Also das fand ich auch absurd, wie, also gerade bei den großen Verlegen, Frosted, Pegasus und so, standen ja also um 9:45 irgendwie schon irgendwie 50, 100 Leute an.
Wobei es heute ein denkbar schlechter Tag dafür war, weil die waren teilweise noch dabei aufzubauen, sich einzuschwören, so ein bisschen eine Besprechung noch zu machen. Also es war gar nicht so, also das wird wahrscheinlich morgen anders sein, da bin ich mal gespannt, ob wir da vielleicht besser in ein Gespräch kommen, bevor die Besuchertüren öffnen. Aber heute war es eher so, dass da gar nicht so viel möglich war in der halben Stunde.
Ja, wir hatten ja, der Plan war eigentlich zu Frosted zu gehen und da über so ein paar Spiele zu sprechen. Wir hatten ja Leviathan Wilds, was uns interessiert hat, One-Hit Heroes, was noch, Townsfolk Tassel, was wir uns mal angucken wollten. Ja, waren halt einfach so ein paar interessante Geschichten und als wir um, ich glaube, 9:50 an den hier Stand gekommen sind, haben die sich gerade noch im Team eingeschworen, haben irgendwie im Kreis gestanden, haben sich auf die Messe eingeschworen. Das heißt, da war halt auch noch nichts groß mit Leuten sprechen. Ne? Das
und im Gegensatz zu vielleicht dem einen oder anderen, der es anders sich verhalten hat, gehen wir dann natürlich nicht hin und stören da und gehen da dazwischen und sprechen dann die Leute an.
Ja.
Wir sind dann halt weggegangen, logischerweise.
Ja, im Gegenteil, ich fand es cool, dass sie das machen und es hat ja auch so ein bisschen Teamgedanken gezeigt. Und habe auch ein, zwei Fotos gemacht, weil ich es einfach cool fand, dass die da im Kreis gestanden haben und sich auf die Messe eingeschworen haben. Fand ich irgendwie cool. Auch wenn es uns natürlich schade war, weil wir aus der ersten halben Stunde, wie du sagst, ich hoffe, dass das morgen übermorgen anders ist, nicht so wirklich viel rausziehen konnten, weil die viele noch im Aufbau waren. Wir waren ja danach noch bei Ares Games, die waren ja direkt neben dran. Da haben wir auch eine Folge zu Galaxy Defenders gemacht, die ist ja auch von denen ist ja auch Swords and Sorcery, was uns ja auch noch interessiert. Da wollten wir eigentlich mal mit denen drüber sprechen, aber da hat sich halt auch noch keiner zuständig gefühlt. Wir haben dann jemanden angesprochen, der da auch gesagt, nee, wir bauen irgendwie noch auf und alles nicht so gut. Ja.
Aber das hat uns dann direkt zu unserem ersten interessanten Gespräch gebracht, Everything Epic.
Ja, wir sind ja dann, haben wie gestern ja auch schon, erstmal so eine Struktur gemacht, haben gesagt, okay, wir fangen erstmal links außen an und arbeiten uns dann so ein bisschen durch die Gänge durch, weil schon wirklich, also du hast es ja heute auch gemerkt, ich fand, es waren schon wirklich, jeder zweite Stand war für uns mehr oder weniger interessant, weil da
Wahnsinn, ja,
ein paar interessante Spiele für uns waren. Nicht nur Neuheiten, ne? Das haben wir ja gestern schon gesagt, dass jetzt Neuheiten kooperativer Natur nicht eher so ein bisschen viel.
Mau, ja.
Ne? Genau. Und genau, also dann sind wir da lang und dann war relativ schnell klar, dass wir zu Everything Epic gehen, weil wir den da gesehen haben. Der war auch noch am Aufbauen, aber hat uns dann da stehen sehen, hat uns auch dann direkt angequatscht und ja.
Ja, und es ist ja Secret of the Lost Tomb, da hatten wir in einer unserer Crowdfunding-Folgen auch ja ein bisschen dazu gesprochen und deswegen haben wir dann auch ein ganz gutes Thema gehabt, worüber wir reden können, haben so ein bisschen über die Kampagne gesprochen, so wie da der Stand ist, wie so die Entwicklung ist und auch so ein bisschen generell über die Art, wie er arbeitet. Ist ein total netter Typ gewesen und dann hat sich herausgestellt, er ist Everything Epic, was fand ich unfassbar faszinierend.
Ja.
Also es ist tatsächlich ein Ein-Mann-Betrieb.
Ja, ja, wir haben mit dem Chris Bartalis, das ist ja der von dem du gerade sprichst, gesprochen und das war wirklich ein mega cooler Austausch. Du hast direkt gemerkt, der war offen dafür, der war direkt auch interessiert an unserem Podcast und ja, es war einfach ein cooles Gespräch. Du hast gemerkt, der brennt für seine Spiele und hast auch wirklich, hast wirklich gemerkt, dass er wirklich leidenschaftlich ist und er hat auch immer wieder mit diesem Epic angefangen, ne? It's gonna be epic und wenn wir haben ja relativ viel dann auch über das Secrets of the Lost Tomb gesprochen und über die Kampagne, die gerade noch, glaube ich, auf Gamefound sogar, glaube ich, noch im Late Pledge verfügbar ist.
Ja.
Hat er gesagt, ne?
Hat er gesagt.
Und ich bin da ja auch reingegangen, auch mit gar nicht so wenig, auf Empfehlung von Becky von der Diete. Der hatte ja da auch teilweise Empfehlungen abgegeben, gerade für die Crowdfunding-Kampagne und hatten ihn dann so ein bisschen gefragt, wieso der Stand ist und so. Und ja, das war einfach ein super cooles Gespräch.
Ja. Und auch so ein bisschen über seinen Werdegang gesprochen und so ein bisschen auch so privat, was wie er so dazu gekommen ist und wie er das so handhabt. Also wenn ihr mal da so ein interessantes Gespräch führen wollt und da ein bisschen Luft ist bei ihm, kann ich euch nur empfehlen, geht da mal hin und haltet euch mit ihm. Es ist echt ein sehr cooler Dude.
Ja, richtig cooler Typ. Also guckt euch da gerne auch nochmal die Kampagne an auf Gamefound von Secrets of the Lost Tomb. Super cooler Typ und er brennt dafür. Und was mir auch gut gefallen hat, er hat ja noch einige andere Spiele, Rambo the Board Game, auch noch ein paar andere kooperative Sachen. Und hat er ja auch so ein bisschen gesagt, dass es ihm auch super wichtig ist, dass er quasi nicht 15 Kampagnen gleichzeitig am Laufen hat. Ne? Wir hatten ja jetzt auch öfters heute mit so ein bisschen Seaman oder Come On referenziert, die ja teilweise 10, 20 Crowdfunding-Kampagnen gleichzeitig hatten und dann die eine mit der nächsten finanziert haben und jetzt mehr oder weniger vor der Insolvenz stehen. Immer wieder ihre IPs gerade verkaufen an große andere Verlege. Ich glaube, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die insolvent gehen. Und was ich cool fand bei ihm war halt, dass er dann direkt gesagt hat, hey, ich mache nur one after the other. Ne? Ich mache die Kampagne fertig und dann überlege ich mir, ob ich die nächste mache. Hat er schon gesagt, er hat alleine als Ein-Mann-Betrieb 25 Kampagnen, habe ich mir aufgeschrieben, schon durchgezogen. Ne? Finde ich einfach krass.
Da habe ich zwei Sachen dazu. Also erstens ist natürlich diese Geschichte mit Ein-Mann alleine. Er arbeitet natürlich mit Freelancern da zusammen und mit ein paar Freiberuflern, mit Projektteams, die er sich mietet und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass er da vom Game Design bis hin zur Kampagnenerstellung alles macht, aber er koordiniert das und hat das unter seiner Hand. Und das Zweite, was mir heute in mehreren Gesprächen aufgefallen ist, ist, dass dieses abschreckende Beispiel zum Beispiel von Kmon, dass das wirklich abschreckend war für viele. Also ich habe bei vielen gehört, ja, wir machen eine Kampagne nach der anderen, wir machen erstmal, liefern aus und dann fangen wir mit der nächsten an. oder halt nicht mehr als 2-3 Kampagnen, also dass da viele so dieses parallele Game Founden oder wie auch immer halt schon runtergefahren haben.
Ja.
Also ich glaube, das war für viele ein mahnendes Beispiel.
Ja, und er hat auch gesagt, dass ihm einfach diese offene und ja ehrliche Transparenz extrem wichtig ist. Das hatte ich eben auch nochmal gesagt, dass ich das immer extrem wichtig finde, dass es halt regelmäßig Updates gibt in den Kampagnen, die halt auch einfach offen und ehrlich sind. Er hat ja dann auch nochmal gesagt, dass er gerade noch an den Szenarien arbeitet. Da hatte ich auch nochmal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gechallenged, aber das war ja schon diese 10th Anniversary Edition, die jetzt auf Gamefront ja noch läuft für Secrets of the Lost Tomb, schon ein ambitioniertes Ding, weil er ja irgendwie 50 Szenarien oder so dafür schreiben musste, und das fand ich schon wild, und das hatte ich mir auch so ein bisschen gesagt. Er hat auch gesagt, ja, es war auf jeden Fall ambitioniert, but it's gonna be epic. Und das war schon cool, und ja, und er hat dann gesagt, realistisch wird das vor Mitte des nächsten Jahres nix, ne? Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ja, es ist ja auch vollkommen okay, ja. Er macht das alleine, und ich bin mir sicher, dass wenn er das offen und ehrlich transparent kommuniziert an die Leute, dass die Leute ihm da auch nicht böse sind, ne?
Ja, glaube ich auch.
Ja. Ja, also das war der erste Kontakt, den wir heute hatten. Das war noch vor der Hallenöffnung, bevor es dann richtig wild wurde.
Genau, und während wir da waren, sind schon im Hintergrund die ersten gesprintet und zu ihren Sachen. Und für uns kam es dann zu unserem ersten und geplanten großen Highlight, weil wir hatten ein erstes Playtesting. Wir haben uns tatsächlich mal mit dem Tabu-U-Boot auseinandergesetzt und haben Vampire Palermo Conspiracy. Mhm. Oh, das war 1,5 Stunden?
Ja, von 10.30 Uhr bis 12.
1,5 Stunden.
Ging auch komplett,
ja, 1,5 Stunden. Wir haben komplett, ja, auch 1,5 Stunden gespielt. In einer 4-Mann-Gruppe, also wir zwei und noch ein Pärchen war es, glaube ich,
nee,
oder?
Nee, die war viel jünger als er.
Sie wirkte viel jünger, aber es war irgendwie, vielleicht Vater, Tochter,
mal gucken. Sowas hätte ich eher gesagt, ja, genau, zwei Holländer, ne?
Genau.
Ja, war ich ein bisschen überrascht, weil sie sprach irgendwie also akzentfreies perfektes Englisch, also und er irgendwie nicht so. Bei ihm habe ich mir gedacht, dass er aus Holland kommt.
Ja.
Aber ja, zwei super nette Holländer. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich sie auch schon mal gesehen habe, vielleicht auf YouTube wahrscheinlich oder so.
Also sie wirkte halt auch, als wenn sie in dem ganzen Business durchaus, genau.
Ich glaub auch.
Da sind einige gekommen und haben auch mit ihr gesprochen und ja, so. Also, und sie war auch total nett.
Ja,
also ich habe keine Ahnung, wer sie war, aber es war richtig, ja, cool.
War beide super nett, hat halt dafür gesorgt, dass die Spiele-Session in Englisch dann war.
Ja.
War für uns totally fine, und der uns das dann erklärt hat, ich habe tatsächlich seinen Namen leider vergessen.
Ich auch.
Daniel, im Zweifel Daniel.
Im Zweifel immer Daniel.
Der war auch super nett und hat auch direkt gesagt, hey, wenn es für uns kein Problem ist, machen wir es in Englisch. Und ja, wir sprechen ja beide fließend Englisch.
Das war, glaube ich, für uns weniger ein Problem als für ihn.
Ja, genau. Er hat es ein bisschen gemerkt, hatte ein bisschen Probleme, glaube ich, mit der Sprache ab und zu, aber war totally fine, ja. Und dann hat er uns am Anfang so ein bisschen die Lore erklärt. Wir haben ja, Vampire ist noch bei uns auf der Liste, vor allem mit The Masquerade, das habe ich ja jetzt im Late Pledge noch gebackt auf Game for die Digital Edition, da hoffe ich, dass die bald kommt.
Und ich kannte es, also kannte es gar nicht, so, also ja, die Lore und alles dahinter nicht, ich wusste halt nicht, dass es aus den 80ern ein RPG ist, das zig Bücher und eine Riesen-Story, und da waren zum Glück die anderen beiden, die mit uns am Tisch waren Riesen-Fans und haben uns dann halt so ein bisschen mitgenommen auch auf die Story und auf die Lore-Geschichte,
ja,
was ein total geiles Erlebnis war,
ja,
finde ich jetzt. Also
ja,
ich fand es faszinierend.
Er hatte ja auch gesagt, dass er sogar irgendwie in den 80er, 90ern schon dieses RPG gespielt hat zu Vampires.
Ja.
Und die haben ja beide auch schon gesagt, dass sie den Vorgänger, dieses Vampire Milan Uprising schon gespielt haben, auch auf Teburo. Und deswegen war das für uns natürlich ganz gut, weil wir schon Leute hatten, die das kannten und die uns auch immer wieder Fragen beantworten konnten zur Lore und zur IP. Von daher war das für die natürlich, glaube ich, ehrlicherweise am Anfang ein bisschen langweilig, als er uns so ein bisschen 5 Minuten in diese Lore reingeholt hat und so ein bisschen, wie das funktioniert. Und
ich glaube auch, deswegen haben sie dann angefangen, selber uns in die Lore mit reinzunehmen,
ja, genau,
und ihre Geschichten so ein,
genau,
bisschen mit zu erzählen. Und dann, glaube ich, war das für die auch interessant, weil wir ja auch dann sowas gerne aufnehmen.
Ja.
Also wir hören uns das ja auch gerne an und leben diese Geschichte dann gerne mit. Das,
ja,
macht mir halt auch Spaß.
Ja, absolut. Ja, und man kann aktuell auf Gamefront noch das gibt es jetzt eine Kampagne gerade über dieses Vampire Palermo
Conspiracies.
Genau, da gibt es gerade auf Gamefront die Kampagne. Ich glaube, die läuft noch nicht so erfolgreich bisher im Vergleich zu der Swords and Sorcery Kampagne. Vielleicht kann man das noch kurz sagen, man konnte quasi sich vorher Slots buchen. Also man kann da jetzt nicht einfach hingehen und sich da halt eine Playtesting-Session irgendwie warten, bis da Leute aufstehen, sondern man musste sie sich quasi vorher buchen. Das habe ich auch nur über das Unknowns-Forum rausgefunden. Und da war halt glücklicherweise genau noch diese 2 Slots frei. Deswegen war das natürlich für uns super. Und man konnte quasi dieses Spiel testen und am Nachbartisch dann das Swords and Sorcery. Mhm. Und es gibt aber auch für Leute, die sich das jetzt noch mal angucken wollen, jetzt für Leute, die erst Freitag, Samstag, Sonntag auf zur Messe fahren, gibt es die Möglichkeit, da gibt es schon auch noch mal 5, 6 so wie so Stehtische, wo sie auch noch mal die beiden Spiele jeweils 2, 3 Mal aufgebaut haben, wo man sich das auch noch mal angucken kann und wo man auch mal, glaube ich, mal so ein paar Minuten sicherlich auch mal reinspielen kann.
Oder sich zumindest zeigen lassen kann.
Ja, genau.
Wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten, was wir da heute jetzt erlebt haben? Also für uns war es ja ein absolutes Neuland. Also wir haben mit dem Tebu-Robot, also ich weiß nicht, ob du schon mal was damit zu tun hast.
Nur
okay, wir hatten beide noch nie damit was zu tun. Und es ist ja schon was komplett anderes. Also es ist ja schon nochmal eine Stufe weiter in jeder Ebene. Und vielleicht erstmal zum Spiel selber, also das mal die Tebu-Thematik außen vor gelassen, hat es mir echt Spaß gemacht. Also das hat so vom reinen Gameplay her war das echt cool.
Müssen wir kurz noch erklären, ich meine, wir haben ja schon mal auch eine Crowdfunding-Folge über Bad Karmas gemacht. Vielleicht willst du ein, zwei Sätze so sagen, wie
also,
das,
ja,
das
so genau. ist? Also Tebugo ist de facto eine elektronische Spielmatte, auf der man dann verschiedene Spiele drauf spielen kann. Das bedeutet, man hat verschiedene Maps, auf die man auf diese Matte auflegt. Die Matte wird mit einem Digitalgerät, also zum Beispiel mit einem Tablet verbunden. Und dann sind die Würfel registriert auf dieser Matte, die Figuren sind registriert. Es gibt verschiedene Punkte, an der diese aufgelegte Game-Matte registriert, wo ich wann mich hinstelle, wo sich Gegner hinstellen. Und das ist dann halt voll digital. Die Story wird über das Tablet erzählt. Ein Bookkeeping wird über das Tablet gemacht. Die Figurenzüge werden über das Tablet durchgeführt. Mhm. Man kann es sogar über Distanz spielen, die Spiele,
ja.
Was ich ja völlig absurd finde. Man kann mit Kampagnen spielen, die digital monatlich teilweise, also bei anderen Spielen monatlich aufgespielt werden. Und man fängt dann halt so, also man hat halt eine Digitalisierung von einem Boardgame, was ein sehr faszinierendes Konstrukt ist, zumindest mal interessant ist. Wo ich aber auch verstehe, auch mittlerweile mehr verstehe, wenn da Leute ein Problem damit haben.
Ja, genau, also das hast du eigentlich ganz gut erklärt. Ich denke, man muss halt wissen, dass sowohl diese Würfel als auch alle Minis, die dabei sind, sind ja wie so Smart Dices, Smart Minis, ja, so die so Bases, eine Base haben.
Genau.
Und das Board, was quasi unter dem Spielplan dann liegt, registriert ja dann quasi ein bisschen, wo die sich gerade befinden. Und so machst du auch deine Bewegungen dann, wenn du einen Schritt auf dem Board gehst und so. Ja, wie das funktioniert, da können wir ja gleich nochmal kurz drüber sprechen, aber ich fand es schon ganz cool. Man kann das ja sowohl mit einem Tablet nur spielen, zusammen, also ein kooperatives Spiel natürlich, müssen wir glaube ich hier nicht mehr erwähnen, aber man kann quasi auch sagen, dass man spielt an einem Tablet, da wird quasi der Mainscreen sein und jeder hat dann nochmal wie so seinen eigenen, nennen wir es mal Controller, ein eigenes Handy quasi. Und das fand ich schon cool, dass sie das so vorbereitet hatten, dass quasi, wir waren ja zu viert, plus der Erklärer und wir vier hatten quasi alle ein eigenes Handy schon vor uns liegen vorbereitet und das fand ich auch schon eine coole Sache.
Ja, was auch bei dem Spiel tatsächlich Sinn macht, weil ja du tatsächlich Gruppenaufgaben hast, die dann jeder sieht und dann hast du teilweise Einzelaufgaben, die man dann auf seinem Gerät bekommt und die dort abhandelt und dann hat man wieder so Aktivitäten aus den Einzelaktionen werden Gruppenaktionen, plötzlich bekommen dann alle eine Nachricht und wollt ihr dann den Kampf beitreten oder so Geschichten.
Ja, genau.
Also das bietet schon unglaublich viele Möglichkeiten, die echt interessant sind, muss man mal sagen.
Ja, absolut. Ja, dann haben die uns so ein bisschen in diese Lore eingeführt und dann haben wir das über das Tablet dann quasi das Start des Szenarios gemacht, haben jeder einen Charakter ausgesucht, mussten dann den Charakter quasi, wie sagt man, mit dem Board quasi verbinden, registrieren, genau. Und dann haben wir die Charaktere in die Mitte gesetzt. Glücklicherweise hat der uns das dann erklärt hat, das Board schon soweit vorbereitet. Das heißt, wir konnten dann noch 5 bis 10 Minuten dann eigentlich schon direkt loslegen, ne?
Ja. Ja. Und ja, das Gameplay ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also man hat einen Startpunkt, an dem man anfängt und hat verschiedene, also man es ist de facto eine Ermittlung, die man in Palermo durchführt. Es ist jemand verschwunden, der Prinz von Palermo, glaube ich, war das, ne? Der Vampirprinz. Und man muss herausfinden, was da nun los ist. Und es gibt da verschiedene Fraktionen und man ist Teil einer Vampir-Ermittlungsgruppe. Und im Zuge dieser reist man nach Palermo und beginnt mit der Untersuchung. Es gibt Vampirjäger noch, die sich auf dem Brett befinden. Und es gibt dann noch so eine Side-Story damit, dass man halt verborgen ist. Also man ist masquerated, also maskiert. Und wenn man enttarnt wird, jagen einen dann Vampirjäger. Das ist nicht passiert in der Demo-Version. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man sagen muss. Wir haben eine Demo-Version gespielt.
Ja.
Da werden wahrscheinlich noch Verbesserungen durchgeführt. Auch was das Spielmaterial angeht, wird es da noch Änderungen geben. Aber es gab halt so zwei Nächte haben wir durchgespielt.
Aber, sorry, wenn ich da nochmal einhaken muss, aber wir spielen doch Vampire, oder?
Ja, aber ja. Wir sind eine Vampir-Ermittlergruppe.
Ja, genau, okay.
Nee, gut. Nur es gibt halt auch Vampirjäger, die uns dann jagen, sobald wir demaskiert werden.
Genau, das, ja, nur dass das halt klar ist, weil man ja auch dann irgendwie Blut und so und Hunger und keine Ahnung, ne, das spielt ja auch alles eine Rolle.
Es gibt da so verschiedene kleine Mechaniken, die da echt das, also es klingt erstmal simpel, aber es wird dann halt ein bisschen komplexer durch verschiedene kleine Strukturen, die man da machen kann.
Ja,
und die da eine Rolle spielen.
Prinzipiell ist es ein strategisches, narratives Kampagnenspiel, kann man sagen. Ne? Es baut eine Story auf. Ist schon sehr narrativ. Ne? Also es hat schon
eine
Story eher. Ne? Also es ist jetzt kein Boss-Battler oder Dungeon-Crawler oder sowas, sondern es ist wirklich eher so ein storygetriebenes Spiel mit dieser Unterstützung des Tiburoboards.
Ja, man läuft dann halt über das Brett, hat so verschiedene Punkte, an denen es wohl Hinweise gibt. Und dann untersucht man diese Punkte und dann geben sich aus diesen Hinweisen neue Hinweise, die dann wieder neue Punkte auf der Map so triggern, an die man sich dann bewegt und dort die Untersuchung weiterführt. Zwischendurch begegnet man Gegnern, gegen die man kämpft. Es gibt Encounter. Also es ist schon eigentlich eine coole Story, die man dadurch lebt.
Ich muss sagen, mich hat es relativ stark an, das hast du ja auch leider noch nicht gespielt, an das Willen des Wahnsinns, zweite Edition erinnert, weil das dort ähnlich ist.
Das wollten wir schon lange auch mal uns angucken. Ne?
Ja, das ist ja auch stark App unterstützt und da ist es auch so, dass du quasi ja Hinweise hast, dann kannst du mit den Hinweisen investigaten, dann machst du das alles über die App und dann sagt dir die App quasi, was dann passiert. Und also es hat mich schon relativ stark auch daran erinnert, also einfach für die Community so ein bisschen zur Einordnung. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass du bei Willen des Wahnsinns jetzt beispielsweise deutlich mehr Bookkeeping-Aufwand hast. Das übernimmt hier halt alles das Tiburoboard. Dann musst du quasi keine Ressourcen tracken, keine Tokens hin und her schieben, gar nichts. Das ist schon sehr charmant, sage ich mal, was das Bookkeeping angeht.
Also ich hatte tatsächlich nichts zu tun, außer dieses Tablet vor mir, also dieses Handy vor mir zu haben und ein bisschen die Figuren auf dem Board zu verschieben.
Ja.
Ansonsten ist wirklich viel einfach über Kommunikation, Dialoge, Dialogoptionen, Aktionsoptionen gelaufen,
genau.
Aber ich habe keine Tokens, also gar keine Tokens vor mir liegen gehabt. Es gab so ein paar, die man auf dem Brett platziert hat.
Das hat einem aber auch die App verraten, wo das quasi passiert. Genau.
Also das ist schon, also was so das den Aufwand für den Spieler angeht, ist das schon echt eine krasse Unterstützung.
Ja, und ich denke, was man auch sagen kann, ist, das hat ja, glaube ich, der uns das erklärt hat, auch gesagt, dass er schon irgendwie ein Opa mit seinem Großenkel das Tiburoboard hat spielen sehen, Bad Karmas, glaube ich, hat er gesagt, dass halt die Einstiegshürde ist schon sehr krass runtergedampft bei dem Tiburo, ne? Also wir mussten nicht eine Seite Anleitung lesen und er hat uns jetzt zu den Mechaniken gar nichts erklärt eigentlich, ne? Er hat nur dann mehr oder weniger on the fly so ein bisschen gesagt, ja, ihr müsst dann da und das machen, aber also es braucht im Prinzip keine Anleitung, das macht halt den Einstieg so super einfach, ne?
Ja, ich war ein bisschen lost in der ersten Nacht, so in meiner ersten Aktion sozusagen, aber dann ist es ganz schnell raus. Mhm,
finde ich auch, ja. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, du fandest es insgesamt ganz gut, wie fandst du die Erfahrung, was fandst du gut und nicht so gut?
Ja, also erstmal das Spiel an sich, also das Gameplay, das Narrative, die Art von Spiel, das hat mir wirklich gefallen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ich bin noch so ein bisschen im gutmütigen Modus, weil ich davon ausgehe, dass es halt Prototypenmaterial ist. Was so diese Passform von der Map auf dem Board angeht, dass man manchmal da ein bisschen großflächiger die Figur bewegen musste, damit sie registriert wird und so weiter. Da würde ich sagen, bin ich noch so ein bisschen rücksichtig. Mhm. Was mir richtig auf den Sack ging, das war das mit dem Würfeln. Mhm. Also die Würfel, da muss eine bessere Option gefunden werden oder bessere Konnektivität oder was auch immer. Also ich finde es okay, wenn man sagt, okay, du musst halt die Würfel anders bewegen, musst halt anders Würfel schütteln. Verstehe ich den Punkt, dass das Board muss erstmal registrieren, dass man diese Würfel jetzt gerade würfeln möchte und dann würfelt man. Und mit, sie haben ja auch gesagt, es gibt bei dem Spielen einen Würfelbecher dazu, der das alles einfacher macht. Das glaube ich auch, dass es damit einfacher wird. Aber was gar nicht geht für mich, sind falsch angezeigte Würfelergebnisse. Oder wenn ich gesagt kriege, der Würfel ist registriert und dann würfle ich ihn und dann wird er überhaupt nicht registriert und so Geschichten. Also das geht für mich gar nicht.
Ja, das finde ich auch. Und wir hatten uns ja ganz kurz am gestern ja mit Nick und Paul vom Brettzeit-Podcast auch darüber unterhalten. Die hatten das ja auch mit dem Becky von der Nische gespielt, das Bad Karmas, und hatten ja Ähnliches berichtet. Und ich finde, dass Milan Uprising war ja das erste Spiel, das Vampire, was auf dem Tiburu-Board rausgekommen ist. Das ist ja mittlerweile 2,5 Jahre her, glaube ich, ungefähr. Und sie hatten ja auch, wir hatten ja auch mit ihm, mit dem, der uns das erklärt hat, so ein bisschen drüber gesprochen, hatten ja dann auch noch mit jemandem von der Marketingabteilung von Tiburu gesprochen. Sie hatten ja auch gesagt, dass sie irgendwie dann in den ersten 1-2 Monaten irgendwie 6 Bugfix-Releases hatten, wo sie schon viel gefixt haben und auch immer seitdem die Software und auch dieses, die Software der Würfel und alles immer wieder versuchen zu polishen und zu verbessern. Aber ich finde schon auch, das hat mich schon auch sehr gestört, dass du quasi immer, also bei jedem zweiten Würfelwurf mussten wir rerollen oder keine Ahnung, also ich fand das auch nicht so geil und würde mir eigentlich wünschen, dass nachdem das jetzt schon so lange draußen ist, dass das eigentlich mittlerweile besser funktioniert, weil es schon Potenzial hat.
Ja, also es war halt ein absolut ärgerlich an der Stelle.
Ja.
Weil also man hat sich nicht nur darüber geärgert, dass es schief ging, sondern auch, dass das generell passiert, weil man wollte es, also ich, mir ging es so, ich wollte das eigentlich mögen, weil mir das wirklich Spaß gemacht hat. Ja. Und dann passieren halt so Kleinigkeiten, wie der Würfel funktioniert nicht richtig, wo ich mir denke, dann hätte ich lieber einen richtigen Würfel gewürfelt und hätte das Ergebnis eingegeben.
Mhm. Ja.
Das ist so, das ist ärgerlich.
Ja, der uns das erklärt hat, hat uns ja dann noch angeboten, was wir auch machen könnten, ist, dass du kannst die Würfel über die App würfeln lassen quasi, ja, dass die App das.
So ein Random-Würfel.
Und das finde ich dann wieder kompletter Quatsch, weil also diese Würfel, diese Smart Dices, die kosten ja ein Schweinegeld, da kosten ja 2 Stück 50 Euro oder 30, 50 Euro. Und das finde ich dann wiederum halt gar nicht verhältnismäßig, wenn die halt nicht funktionieren, ja. Und das Tiburu-Board alleine kostet ja auch 130 Euro, glaube ich. Ich glaube, man kann es jetzt in der Kampagne wieder ein bisschen billiger kriegen. Wobei, da bist du, glaube ich, mit Watt und Shipping auch wieder bei 120. Aber dafür, dass das halt mittlerweile schon so lange draußen ist und sie ja angeblich schon so viel gefixt haben, haben die Würfel und auch die Miniaturen auf dem Brett, du hast gesagt, okay, Prototyp, aber trotzdem wirklich verhältnismäßig oft leider nicht funktioniert.
Ja, also man musste dann halt wirklich Dollar drücken, mehrfach aufstumpen oder den um diesen Punkt. Also es gibt so auf den Map-Teils einen zentralen Punkt pro Map-Teil, auf dem man eigentlich die Figur stellen sollte, dann registriert das Board, jetzt steht auf diesem Map-Teil. Und das musste man dann so ein bisschen im Kreis drumherum um diesen Punkt bewegen, damit das halt überhaupt ging. Ja. Also das war, aber da haben sie uns halt auch gesagt, ja, das Material ist noch nicht final, das wird noch anderes Material und dann geht das angeblich besser.
Ja.
Muss ich Ihnen an der Stelle halt erstmal glauben,
ja,
ob das stimmt oder nicht. Jo, was wollen Sie machen? Also Sie sitzen da in dieser Vorführung und uns geht nicht so, wie es soll, so richtig.
Jo, der will das natürlich, er wollte das natürlich auch nicht und hätte sich das auch anders gewünscht, hast du ja auch gemerkt, aber ja, also es war jetzt auch kein Riesenproblem, ne? Also ich würde schon sagen.
Man konnte schon trotzdem spielen, flüssig.
Genau, also es ist, ich weiß nicht, vielleicht jedes dritte Mal oder so, ne? Ja. Jedes dritte Mal ungefähr, wo es mal nicht geklappt hat. Gut, dann hast du.
Ein paar Mal war es auch unser Fehler. Also ein paar Mal haben wir nicht lang genug die Würfel geschüttelt. Mhm. Also da ist wirklich so ein Punkt, also es gibt halt auch.
User Error.
Ja, User Error, wo man halt auch wirklich lernen muss, neu zu würfeln oder anders zu würfeln. Das muss ich auch wirklich gestehen, das war so.
Ja. Gut, lang genug über die Würfel gesprochen.
Ja.
Ja, Technik, denke ich, können sie noch was verbessern, definitiv. Haben sie ja gesagt, machen sie auch regelmäßig. Aber jetzt mal abgesehen von der Technik.
Ich hätte noch ein Gameplay-Problem.
Okay, erzähl.
Und zwar hätte ich ein Downtime-Issue.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
Ja. Also, okay, man muss sagen, wir haben zu viert gespielt. Das würden wir ja nicht machen. Wir würden es ja zu zweit spielen.
Ja.
Wir würden wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kommunikation machen, während wir es spielen, weil wir auch zu zweit ein bisschen Aufwand damit hätten, das zu lösen, vermute ich mal. Ich glaube, dass es schon auch ein bisschen knackiger wird, wenn man es zu zweit spielt. Aber, also, ich hatte teilweise Phasen, wo ich halt wirklich eine Viertelstunde da saß und euch beim Spielen zugeguckt habe. Richtig. Nacheinander.
Ja. Ja, und das spielt auch noch auf ein Problem mit ein, dass ja die die Reihenfolge randomized ist angeblich durch die App.
Ja.
Und dann kann es ja durchaus so sein, dass du in der ersten Runde als erstes dran bist und wenn du dann in der zweiten Runde als letztes dran bist,
ja,
dann hast du mindestens 20 Minuten Downtime. Das reicht wahrscheinlich nicht. Weil bei jedem, der dann dran ist, gibt es einen Storytext, der nebenbei bemerkt von der App vorgelesen wird, was ich extrem positiv wahrgenommen habe.
Absolut. Auch, dass du persönliche Quests und allgemeinen Storyverlauf hast. Ja. Also das ist schon schön, aber es ist halt für den Einzelnen dann wieder viel.
Richtig, es war wirklich für die, also es war einfach, die Downtime war mir auch zu viel. Also wie du gesagt hast, wir würden es ja wahrscheinlich meistens zu zweit spielen. Da hat er ja auch schon gesagt, dass wir dann vermutlich, man kann es ja nur zu viert mit vier Charakteren spielen. Das heißt, wir müssten es two-handed spielen. Ne? Das heißt, bei uns müsste jeder zwei Charaktere spielen. Fände ich, glaube ich, bei dem Spiel jetzt gar nicht so schlimm, wie jetzt bei, keine Ahnung, Sleeping Gods, wo wir es nicht so geil fanden. Aber am Ende des Tages, ja, sind das halt so ein, zwei Punkte, was Downtime und dann, ja, hat mir auch nicht so gut gefallen, tatsächlich.
Okay. Dir wäre, jeder muss zwei Charaktere spielen, nicht. Ich verstehe es halt nicht. Weil wir haben ja eine App, die könnte ja modular sich anpassen an eine Spielerzahl. Also das finde ich, da nutzt man so eine Möglichkeit von der App halt nur halbherzig.
Ja, ich also, weiß nicht.
Man könnte ja so eine Progression der Schwierigkeit über Spieleranzahl machen, ohne dass man ein Hightech-Gerät hinstellt und dann sagt, ja, und jeder von euch muss zwei Spieler spielen.
Ich glaube, das geht halt nicht, weil zu viel von allen Charakteren abhängig ist. Und ich glaube, ja, du schaust halt das Balancing, weil, also man muss ja dazu sagen, jeder Charakter hat 3-4 Attribute und dann nochmal 12 Skills.
Das war wirklich viel, ja.
Also ich glaube, 12 Skills oder sogar noch mehr. Und jeder hat ja, ist ja in einem anderen Attribut, was dann die Skills triggert, wo er dann Experte ist, am Ende des Tages treibt. Und ich glaube, dass du ja auch auf den Map-Tiles dann ja verschiedene Special Abilities brauchst, auch um die Proben zu schaffen. Und ich glaube, dass das halt vom Balancing her dann einfach nicht anders möglich war, dann die Story so weit voranzutreiben, dass du dann nur mit zweien spielst.
Ja, aber wenn man das jetzt mal weiterspinnen, könnte man ja, wenn man mit zwei Charakteren zum Beispiel nur spielt, ja sogar die Stats der Charaktere ändern, die hinterlegt sind und sagen, dann hat halt der die Charakter, die Stärken und die Stärken, weißt du so, dass man das irgendwie anders ausbalanced.
Ja.
Ist nur mein Gefühl. Ich glaube, man hätte sich da mehr Mühe geben, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es erscheint mir halt als leichter Ausweg zu sagen, ja, da muss halt jeder mit zwei. Weil jeder zwei Charaktere, das ist ja noch die Easy-Variante. Wenn du das zu dritt spielst, spielt halt einer zwei und zwei spielen einen. Und das ist ein bisschen komisch, finde ich.
Das stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, mich würde es bei dem Spiel nicht so stören, weil du ja schon dann trotzdem mehr oder weniger fast immer abwechselnd dran bist. Klar hast du dann vielleicht auch mal zwei hintereinander, zwei Züge, aber ja, das, glaube ich, wäre jetzt für mich kein Showblocker. Was mir auch nicht so geil gefallen hat, muss ich sagen, jetzt bei dem Vampire, ist, dass du, wie soll ich sagen, dass, ähnlich wie du es gerade schon gesagt hast, dass du dann teilweise die Entscheidungen und die Storytexte nur auf deinem persönlichen Handy oder Mobile-Device eben lesen kannst. Und ich hatte ja sowohl den, der es uns erklärt, als auch die mit uns gespielt haben, die ja schon Erfahrungen dazu hatten, gefragt, hey, wie ist denn das? Man spielt ja kooperativ, also man teilt ja wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen dann seine Erfahrungen miteinander. Und dann haben die ja dann relativ schnell gesagt, nö, eigentlich nicht. Und das finde ich irgendwie weird, dass du in einem Koop-Spiel dann irgendwie, ja, ich konnte der Story deswegen auch teilweise gar nicht folgen, weil er hat dann an seinem Tablet irgendwelche Entscheidungen getroffen und dann lief quasi der Text auf dem iPad runter. Okay, der wurde dann oft, meistens vorgelesen, aber dann hat er relativ schnell weitergeklickt, weil er es vielleicht auf seinem Handy schon gelesen hat. Wir haben aber den Text gar nicht gehört. Ja, also dieser ganze Mechanismus, dass man dann auch nicht zusammen die Entscheidung trifft, klar, wir würden es vielleicht sowieso wahrscheinlich anders dann spielen, wahrscheinlich auch offener zusammen die Entscheidung treffen, aber das war ein Element, was mir auch aufgeschrieben hat, was mir auch nicht so gut gefallen hat.
Ich weiß halt nicht, wie das im Verlauf dieser Story noch wird. Vielleicht ist es dann irgendwann auch wichtig, dass man egoistischere Entscheidungen auch trifft vielleicht, dass es so ein bisschen eine Character, so eine soziale Komponente mit reinspielt, weiß ich nicht. Fände ich vielleicht einen ganz netten Aspekt, kann ich jetzt aber auch nicht sagen, ob es so ist. Aber ich verstehe deinen Punkt. Also das fand ich auch an manchen Stellen seltsam. Also ich fand diese Idee eigentlich ganz cool, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass man irgendwie sowas hat, wo man allein eine Story erlebt und dann noch so eine übergeordnete Rahmenhandlung, die man zusammen erlebt. Eigentlich finde ich das einen ganz coolen Aspekt, weil man halt so man hat halt so eine Character-Story und eine Spiel-Story, die man durchlebt. Aber wenn halt das eine das andere komisch macht, dann wird's halt seltsam.
Ja, und wenn quasi mit deinen Mitspielern, wenn die dann der Story nicht mehr folgen können, ja. Weil so ging es mir teilweise.
Ja, ja.
Dass dann Sachen passiert sind und dass sich dann wieder Tokens als Konsequenz der Entscheidung, die der Charakter getroffen hat, sich wieder bewegt haben und ich wusste dann gar nicht, was jetzt Sache ist teilweise. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, dass ich der Story nicht folgen konnte, aufgrund dieser Tatsache eben. Und ja, weiß nicht, also mir hat es wirklich nicht so gut gefallen, ne? Leider.
Ja, kann ich verstehen. Also es hat es halt ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht lag es auch wirklich daran, dass andere zu schnell weggedrückt haben.
Ich weiß es nicht.
Ich habe halt mich auch phasenweise in einer Situation gefunden, wo ich meinen Text gelesen habe und schon andere mich angeguckt haben, ob ich nicht mal weiterdrücken will. Und ich dachte, ja, weil ich habe ja eigentlich noch ein bisschen was zu lesen. Naja, gut, ich hab's mal überflogen, ich drück weiter. Und auch da hat so ein bisschen die Immersion gelitten für mich.
Ja, ja, und es war ja super oft so, dass du zu mir, ich zu dir, wir zu den anderen gesagt haben, hey, du musst jetzt mal weiterdrücken oder was weiß ich. Ja, das generiert unnötig Druck meiner Meinung nach. Fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ich weiß nicht. Also, es hat ja schon so angefangen auch, dass du warst ja der Startspieler und du musstest ja dann in der ersten Runde dann direkt am Anfang irgendeine Entscheidung treffen. Und dann stand es ja bei uns auch so ein bisschen auf den Handys, ein bisschen grau hinterlegt, dass man es ehrlicherweise kaum lesen konnte. Und du hast ja dann auch so ein bisschen in die Runde geguckt und hast gesagt, was soll ich jetzt machen? Und keiner hat halt irgendwie reagiert. Und das war ja der Punkt, wo ich auch gefragt habe, hey, diskutieren wir das nicht zusammen?
Ja, ich dachte halt, wir gehen so rein. Ich dachte, wir sind eine Gruppe von Ermittlern und wir fangen jetzt an. Und ich sage, hier, passt auf, das und das sind unsere Entscheidungen. Ich bin zwar als Stadtspieler, bin ich jetzt halt sozusagen der Gruppenleiter in dieser Runde. Aber guckt mal, diese Optionen haben wir. Was meint ihr, was sollen wir machen?
Ja.
Und als es dann hieß, ja, das musst du doch entscheiden. Da dachte ich, na gut, dann mach mal easy. Ja. Dann nehmen wir die Schwierigkeit mal runter.
Ja.
Und dann machen wir meinen Weg.
Ja.
Das fand ich halt irgendwie auch seltsam. Aber ich glaube, das liegt auch an der Spielgruppe und wie man sich kennt. Und
glaube ich auch, ja.
Ja.
Hast du noch was?
Ich hatte noch einen Aspekt, den ich mir halt später aufgeschrieben habe, weil er später erst eine Rolle gespielt hat, dass man dieses Teburu-Board auch an großen Fernsehern und so ähnliches anschließen kann und nicht mit so einem kleinen Tablet nur spielt, sondern tatsächlich so auf einem großen Fernseher oder Beamer spielen kann.
Wirklich? Also,
ja,
aber
er,
das haben Sie gesagt. Der mit uns gespielt hat, der hat doch gemeint, er macht das eigentlich meistens über Tablet oder Laptop und dann über Chromecast auf dem TV.
Ja, aber es war die Aussage, man kann es auch anschließen. Okay.
Ja, ich hatte echt
Spiegeln irgendwie oder so. Also.
Ich hatte ja in der Session schon gesagt, dass es für uns vom Setup her ja super schwierig ist, das wahrscheinlich umzusetzen, weil wir ja dann bei mir eh nicht genug Platz haben, dann wahrscheinlich irgendwo noch einen Fernseher hinzuhängen.
Wobei das Teburu-Board ja klein genug wäre, um es in dem anderen Zimmer zu spielen zum Beispiel.
Das, ja.
Da wäre, könnte man es dann da spielen.
Könnte man vielleicht machen, ja.
Weil das muss man auch sagen, es ist relativ kompakt.
Ja, ja. Und Aufbauzeit geht halt nahezu gegen null. Das ist mir auch
mega, ja.
Ich habe noch zwei Punkte tatsächlich. Okay. Und zwar vielleicht mal einen positiven, also einen sehr, sehr positiven Aspekt meiner Meinung nach zu nennen, der mir oft in anderen Spielen, die wir gespielt haben, zu kurz kam, beziehungsweise ich dort kritisiert habe, ist das Thema Character Progression. Also das muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, zum Beispiel bei dem Palermo Vampire, weil du im Prinzip, wir haben eine Nachtphase gespielt und dann nochmal eine Tagphase und dann hast du ja nochmal die Möglichkeit quasi basierend auf dem Geld, was du hast oder basierend auf den Ressourcen, den du hast oder die XP, die du gesammelt hast, dass du dann die ausgeben kannst und deinen Character Progression kannst nochmal, bevor es wieder in die nächste Nachtphase geht. Und ich finde, da hast du halt wirklich super viele Optionen, ne? Die sorgen dann quasi dafür, dass du mehr Würfel würfeln kannst, die dir da mehr Erfolge geben und so. Und das fand ich schon eine coole Sache und dass du halt, also ich konnte nach der ersten Nacht, und da haben wir vielleicht 20, 30 Minuten gespielt, konnte ich direkt 3 Skills upgraden, die ich hatte. Weil ich 9 Erfahrungspunkte habe, ein Upgrade hat 3 Erfahrungspunkte gekostet von 3 verschiedenen Skills. Und das fand ich schon sehr belohnend, sage ich mal. Das ist ja was ich schon öfters gesagt habe, was mir oft gefehlt hat. Fand ich hier super.
Komplett. Und das spielt auch so ein bisschen rein in so ein anderes Thema, diese Base, die man hat, und die man auch erweitern kann. Also man hat sozusagen eine Heim, wirklich eine Base mit 3 Räumen, die verschiedene Regenerationen machen oder mit denen man verschiedene Sachen gewinnen kann, nach der Nachtphase sozusagen. Und die kann man dann auch ausbauen mit Ressourcen, die man sammelt. Und das sind wirklich gute Effekte. Also man hat so zum Beispiel so einen Reroll-Token, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Also ist ja auch egal, wie der hieß. Aber normalerweise generiert man dann einen und wenn man den Raum ausbaut, ist es halt direkt 2.
Mhm. Ja.
Was dann dazu geführt hat, dass ich natürlich habe ich den Raum ausgebaut und natürlich habe ich direkt die bessere Regeneration gemacht und hatte dann so viele, dass ich dann bei der nächsten Belohnung nichts gekriegt habe, weil ich schon voll war.
Ja, genau.
Und dann frustig war. Nee, aber ja, aber mal Spaß beiseite. Also das fand ich wirklich, also sowohl das als auch die korrekte Progression, wie du sie beschrieben hast, das war wirklich schon ziemlich cool.
Ja.
Was so ein bisschen ein Problem für mich war, war, dass ich nicht so richtig greifen konnte, was bewirkt.
Hm.
Aber das,
das
kommt Erfahrungsproblem, ja.
Und da musst du wahrscheinlich doch mal vielleicht ein, zwei Seiten Anleitung lesen. Das genau. haben wir wirklich gar nicht gemacht. Aber so, ich sag mal, abschließend jetzt zum Reinkommen in dieses System, wie das funktioniert, ob es funktioniert technisch und wie das alles so abläuft, fand ich diese anderthalb Stunden extrem wertvoll für mich.
Ja. Und vielleicht noch ganz kurz zu der Progression, die hat dann auch tatsächlich eine Auswirkung. Also ja. Du merkst halt tatsächlich, du kannst dann plötzlich bei gewissen Proben mehr Würfel machen, du hast vielleicht mehr Grund ausgefüllte Sachen, also du hast tatsächlich einen direkten Impact von diesen Sachen, die du machst. Also das fand ich cool.
Ja. Ja, vielleicht abschließend noch meinen letzten Punkt und ich hoffe, damit tue ich dir jetzt nicht weh, aber Gott, ich fand es stinklangweilig. Okay. Also, da passiert ja wirklich nichts. Und du hast keine spannenden Entscheidungen, die du triffst, finde ich. Also ich weiß
nicht, ob das nicht daran liegt, dass wir der Story nur zum Teil folgen konnten.
Naja, also
weil im Grunde, wir haben ein paar Encounter gehabt, für die ich nicht wusste, was das auf einmal für Figuren waren, die da auf dem Ding waren. Wir haben so ein paar Orte, wir haben Leiche gefunden. Also rein theoretisch, storytechnisch haben wir ja schon einiges erlebt.
Genau, aber also ich sage ja nicht, dass die Story schlecht war. Ich fand die Story auch nicht schlecht, aber also als Spieler dieses Spiels machst du ja keine, also du hast keine spannende Entscheidung. Also klar, du kannst aussuchen, auf welches Teil du dich bewegst, aber es ist mehr oder weniger ja schon fast klar, basierend auf den Quests, die du aktuell hast, was du machen musst. Das heißt, für mich war, wenn ich dran war, war immer klar, okay, ich bewege mich dahin, da ist ein Hinweistoken, da investigate ich. So. Keine spannende Entscheidung. Ich habe nicht eine spannende Entscheidung getroffen, die mich irgendwie gehuckt hat, wo ich dachte, boah, das war wirklich jetzt eine kluge Entscheidung in dem Spiel. So, das ist so das Erste. Und das Zweite ist so ein bisschen, das Einzige, was man halt macht, ist, dass man auf seinem Handy halt entscheidet, was man machen will. Zum Beispiel, also man bewegt die Figur händisch, dann sagt man auf dem Tablet oder auf dem Handy, okay, ich will investigaten oder will angreifen oder was auch immer. Und dann würfelst du. Mhm. Das ist eigentlich das ganze Spiel.
Das zahlt so ein bisschen ein auf das, was ich bei, und du ja auch bei Bad Karmas gesagt habe, dass es halt ein wirklich schmaler Grat ist zwischen jetzt Computerspiel, Teburu, Brettspiel. Wann ist es zu viel? Wann ist es noch ein Brettspiel?
Ja.
Und das weiß ich selber nicht. Also wir hatten jetzt den ersten Berührungspunkt mit dem Teburu-Board. Wahrscheinlich müssten wir es ein paar Mal spielen, weil auch da bin ich bei dir, um nur, damit ich am Ende noch eine Figur auf einem Brett setze, brauche ich halt kein Brettspiel. Dann kann ich es eigentlich wirklich am Computer spielen.
Ja, und also um dann eine Story zu erleben, kann ich auch ein Buch lesen.
Ja, ja,
also das,
ich bin ja bei dir.
Oder mir ein Hörbuch anhören.
Also,
weil mehr war es für mich am Ende fast nicht. Also ich habe ein Hörbuch gehört und habe halt eine Figur gesetzt und habe, gewürfelt.
Ja, und die Figur ist eigentlich der einzige Feigenwürfel, den du noch hast, oder das Feigenblatt, was du noch hast, mit den Würfeln, die nicht funktioniert haben, warum das überhaupt noch ein Brettspiel sein musste.
Ja.
Ansonsten hätte es genauso gut auf einer PlayStation laufen können, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, ja.
Aber das ist eine große Diskussion und das ist ein ganz schmaler Grat und da brauche ich auch mehr Erfahrung dazu, um mir da irgendein Urteil erlauben zu
können. Ja, genau, damit würde ich jetzt auch abschließen. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde mal drüber geredet, einfach mal um so unsere Erfahrung so ein bisschen, weil es war wirklich
auch ein großes Highlight heute war.
Es war wirklich cool. Es hat wirklich, also, ist auch nicht so, dass es keinen Spaß gemacht hat, aber also für mich waren halt schon relativ viele Punkte, die jetzt gerade bei dem, wir haben ja wirklich nur das Vampire Palermo jetzt gespielt, die mir halt einfach nicht so gut gefallen haben. Über die Technik haben wir gesprochen. Ja, am Ende des Tages müssen wir halt einfach sagen, wir haben es anderthalb Stunden gespielt. Das ist jetzt keine volle Review, die wir gemacht haben, sondern einfach nur so ein bisschen unsere Ersteindrücke. Und ja, wir versuchen auf jeden Fall.
Und die anderthalb Stunden sind wie auch im Flug verflogen, muss ich sagen.
Super schnell, ja.
Nee, es ging ruckzuck war die anderthalb Stunden weg.
Ja, ging super schnell rum und der hat es auch super gemacht. Auf jeden Fall Kudos an den Daniel, der uns das Spiel erklärt hat, wenn er denn Daniel hieß. Und ja, vielleicht können wir das Thema dann jetzt abschließen. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall mal versuchen, zukünftig nochmal irgendwie an so ein Teburu-Board ranzukommen und dann vielleicht hoffentlich mal auch das Bad Karmas mal spielen. Das würde mich ja jetzt reizen, hast du ja schon gesagt, das ist jetzt nicht so dein Fall, aber ja, schauen wir mal.
Ja.
Cool.
Danach, vielleicht kann ich gleich direkt das nächste Thema anschlagen, weil direkt, also relativ gleich danach, haben wir das nächste für mich große Highlight der Messe und aber auch erwartete Highlight der Messe gehabt. Fairy Tail Wir haben es gefunden.
Ach so.
Damit hast du jetzt nicht gerechnet.
Nee, damit habe ich nicht gerechnet, weil ich noch fünf Sachen davor stehen
habe. Oh, ich habe in meiner Reihenfolge als nächstes tatsächlich Fairy Tail.
Okay.
Alles wahrscheinlich, weil es für mich auch so wichtig war. Ja. Ich wollte es halt endlich mal sehen und ich habe es jetzt gesehen. Ich habe schon fast das Gefühl gehabt, dass es ein Scam ist, weil es es wird in der Messe geliefert, es wird nicht in der Messe geliefert, es wird in der Messe geliefert, es wird final nicht in der Messe geliefert. Dann, wir sind an Stand so und so. Dann sind sie in der App nicht aufgetaucht. In jedem Update haben wir geguckt und sie sind nicht aufgetaucht. Sie waren nicht bei den Neuheiten dabei. Und ich war heute wirklich gespannt, ob ich irgendwo Fairy Tail finde.
Ja.
Und es ist da. Und es sieht wunderschön aus.
Ja, ich glaube, so ein bisschen misleading war, dass sie, also das wurde ja gemacht von so drei so Technik-Dudes, irgendwie so ein paar irgendwie IT-App-Developer, ne, von Smart-Up Games. Ja. Und die haben sich ja aber dann quasi kooperiert mit dem Meeple-Pack, ne, das ist ja auch ein Boardgame-Publisher. Und die hatten quasi, ihr Stand war mehr oder weniger integriert in den ihrem Stand. Dementsprechend sind sie bei der Neuheitenschau nicht da gewesen und auch bei den Publisher-Listen nicht aufgetaucht. Und wir haben sie ja, ich habe sie ja nur durch Zufall dann da gesehen, habe gesagt, hey, guck mal, da steht's ja.
Ja. Und ich dachte halt, meine erste Crowdfunding-Kampagne, bei der ich mal was backe, und die geht da direkt in die Hose und ich bin da irgendeinem Scam auferlegt, weil das ja auch SmartUp eigentlich ein App-Hersteller, der jetzt plötzlich ein Brettspiel macht. Also das wirkt ja auch an manchen Stellen seltsam, aber es gibt das Spiel.
Ja.
Und es, wie gesagt, ist wunderschön.
Bleib alter dabei. Schwede, also das Ding sieht so geil aus. Also von der Box bis zu den Map-Tiles, die Character-Boards, die Minis. Figuren. Wow, also das sieht schon sehr, sehr geil aus. Jetzt bin ich halt wirklich gespannt, ob es spieltechnisch was halten kann. Da habe ich ja so ein bisschen meine Bedenken. Ich glaube, dass es halt schon wirklich ein sehr seichtes Spiel ist und vielleicht sogar auch was wir mit meinem Sohn nochmal spielen können. Weiß jetzt nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre es am Ende war.
Ob ich es dir ausleihe?
Wird ja zu mir geliefert, habe ich gehört. Oh. Wird ja über meinen GameFound-Account.
Okay, nee. Ich weiß auch nicht, ab wie viele Jahren es war.
Weiß auch nicht mehr, aber also es wirkt auf jeden Fall sehr, also kindgerecht.
Ich weiß halt nicht, ob es von Mechaniken kompliziert wird. Genau,
das müssen wir uns halt mal angucken, aber also es wirkt, also von der Optik her, wir machen ja vielleicht noch dann zu der Folge auch einen Instagram-Post, wir haben ja Bilder gemacht auch.
Ja.
Wow, also das war schon wunderschön, finde ich auch.
Also ihr wart vielleicht ja dabei, wenn ihr die Crowdfunding-Kampagne gehört habt. Da hat mir Kai eine halbe Stunde, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, hat er mir das Spiel gezeigt. Und es hat mich komplett erwischt. Ich habe das Video mir angeguckt dazu, ich habe mir die Bilder angeguckt und es hat mich halt optisch komplett weggehauen. Und ich habe gesagt, okay, das wird's. Ja. Das hole ich mir. Und ich habe dasselbe Gefühl gehabt, als ich vor dem Tisch stand, muss ich ganz ehrlich
sagen. Absolut. Alles schön. Und die waren ja wirklich auch, ich habe jetzt gerade eben nochmal geguckt, extrem erfolgreich. Die haben 555.000 Euro eingenommen. Dafür, dass das irgendwie, also ihr absolutes Erstlingswerk war und keine Experten sind in dem Bereich. Und haben 2580 Bäcker. Also,
es gab auch einen relativ günstigen Base-Patch.
Ja, ich glaube so für 50, 60 Euro konnte man damals da im, ich gucke jetzt gerade nochmal in der Kampagne. Also es war gar nicht so teuer am Ende des Tages. Ja, Core-Plätze 89 Euro.
Ja. Weil das ist ja, wenn man sagt 500.000, wenn so ein 400-Euro-Spiel 500.000 holt, dann ist es ja ein Reinfall mehr oder weniger.
Ja.
Aber mit so einem Spiel 500.000, das ist halt echt eine Ansage.
Ja. Ja, und die Dame, die dann an dem Stand war, die war ja auch mega nett. Ich glaube aus Polen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne?
Ja, wirkte Polen oder Tschechien
eins von beiden. Also die war ja sau nett und hat uns auch dann ein bisschen was zum Spiel noch erzählt und wir hatten ja dann auch so ein bisschen unsere Story erzählt, dass wir im Podcast sind und dass wir mega gehypt sind und sicherlich auch wahrscheinlich, wenn es ankommt, dann vielleicht auch mal eine Folge drüber machen.
Ja.
Und das fand sie ja direkt cool, hat gemeint, schickt uns auf jeden Fall Bilder, wenn ihr es auf dem Tisch habt, schickt uns die Podcast, den Link zur Folge und allem, was ihr macht und wir können ein Interview machen und so. Fand ich einfach mega cool war eine coole Erfahrung.
War echt cool. Also und war auch wirklich ein Highlight. Eines der vielen Highlights vom heutigen Tag.
Ja. Ja, wir haben dann noch, das war bei mir tatsächlich in der Liste noch davor. Ich denke, wir werden jetzt nicht über alle Sachen reden, Genau, aber was ich noch ganz cool fand, war die erste Begegnung, die ich mir aufgeschrieben habe nach dem Tiburo-Board. Da haben wir ja mit so einem Italiener gesprochen.
Ah, okay, ja.
Das fand ich schon auch cool. Ich hatte ja dir auch schon gesagt, dass ich schon seit längerem auch mal so nach einem sag ich mal, Dungeon Crawler mit irgendwie ein bisschen Level-Looting für meinen Sohn aussuche, der jetzt ja 7 wird im Oktober und bisher da noch nichts gefunden habe. Und der hatte uns ja dann sein Spiel gezeigt. Ich fand den Namen so geil. Ich muss gerade ablesen. TPK, Total Party Kill. Und der hat es ja so ein bisschen auch beschrieben als, sage ich mal, zugänglicher Kinder-Dungeon-Crawler. Und hat uns das so ein bisschen gezeigt. War halt auch einfach cool. Der hat also, hast gemerkt, der hat auch für sein Spiel gebrannt. Und ja, das ja, fand ich super cool. Von den
Materialien ein bisschen reduziert, aber das wirkt auf jeden Fall, also es ist, lebt halt auch von dieser Begeisterung von den Menschen. Also ja, du hast halt so einen krassen Unterschied, ob du, ohne denen jetzt zu nahe zu treten, bei Pegasus irgendeinen Angestellten, der halt da als Standmitarbeiter eingestellt wurde, der das Spiel kennt und dir das erklären soll und das dann relativ emotionslos macht. Oder ob dir halt da jemand, der das entwickelt hat über Jahre, mit Herzblut dahinter steht, teilweise Familiengeschichten da drin verwendet oder so Geschichten. Das ist halt einfach ein Unterschied in dem, wie das wirkt auf dich.
Ja, auf jeden Fall. Also das war einfach cool, weil ich wollte es einfach nur kurz erwähnen, weil du gemerkt hast, dass der für sein Spiel wirklich extrem gebrannt hat. Und ja, also das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, dann gucken, ob das auch für meinen Sohn zugänglich ist. Wir hatten ja gefragt, ob es auch auf Deutsch verfügbar ist. Und da hat er jetzt gezeigt, dass man die Anleitung scannen kann zum QR-Code und dass es dann einen Link zur PDF-deutschen Anleitung gibt. Und das Spiel ist mehr oder weniger sprachneutral. Also das, ja, sah ganz cool aus.
Sehr gut. Du hast gesagt, du hattest 2 vor Fairy Tail, weil bei mir wird es jetzt mit Musik weitergehen.
Nee, dann hatte ich sogar 3 noch davor, aber okay. Da würde ich jetzt, wie gesagt, ich würde jetzt nicht über alle sprechen wollen. Wir werden ja dann vielleicht in den nächsten Tagen oder vor allem dann nach Sonntag oder am Montag dann auch nochmal so eine Recap-Folge machen dann irgendwann. Ja. Genau, also was ich noch habe, ist, das fanden wir, war ja auch auf unserer Hype-Liste so ein bisschen, ist das Miskatonic Tales.
Okay, ja.
Das hast du bei dir gar nicht auf der Liste gehabt, oder?
Ich hatte es auf der Liste, doch.
Okay.
Aber ich habe es jetzt nicht als eigenes groß aufgeschrieben.
Okay, ja, ich wollte es einfach kurz
ich habe dazu nur, dass wir da nochmal hingehen wollen.
Genau, ich wollte einfach nur kurz drüber sprechen, weil ich auch diesen Kontakt super nett fand. Das ist ja, glaube ich, auch von einem spanischen Publisher, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, die Dame, mit der wir gesprochen haben, war auch Spanierin.
Ja.
Von, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, Chaosium Inc., dem Publisher. Und das Thema ist quasi auch Call of Cthulhu, also auch ein Lovecraft-Spiel. Und das hat uns ja direkt auch so vom Artwork abgeholt. Und ja, ist halt auch wieder so ein bisschen, ja, hat uns einfach direkt gut gefallen. Und auch dort hatten wir einen super netten Austausch. Da werden wir, wie du gesagt hast, am Sonntag nochmal hingehen und gucken, ob wir da ein Pressemuster kriegen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen für diejenigen, die da nochmal hinfahren, jetzt nach Essen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, weil das hat mir echt gut gefallen, gerade vom Artwork, von der Table Presence her.
Wollen wir dann zur Musik kommen?
Kommen wir zur Musik.
Also vielleicht nehmen wir euch mal auf die Entstehung von der ganzen Geschichte mit. Letztes Jahr waren wir das erste Mal auf der Messe in Essen. Und da gab es ein Spiel, das fanden wir also echt interessant, so von den Bildern, die wir gesehen haben und von dem, was wir drüber gelesen haben, haben halt nicht so richtig die Möglichkeit gefunden, uns das ein bisschen genauer anzugucken, weil die Halle 3 halt wirklich so ein Durchgeschubse war. Und
wir auch nur einen Tag da waren.
Ja. Und alles sehen wollten. Und das war ein Spiel mit Blind Guardian. Mhm. Und da gab es irgendwie, haben wir was gelesen, oh, das ist mit der Band auch irgendwie verknüpft. Und okay, haben wir jetzt uns nicht angeguckt, haben wir auch danach nicht weiter verfolgt. Also ich nicht. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie im Nachgang.
Gar nicht. Nee, gar nicht. So.
Und vor dieser Messe gab es ein Spiel, was mir und also für dich wahrscheinlich überraschend, mir und dir auch ins Auge gesprungen ist. Das ist 1589. Das klang irgendwie vom Thema her cool. Das klang sah von den Bildern her ganz cool aus. Also sind wir da hingegangen und auf einmal war das derselbe Publisher oder derselbe Spieleentwickler. Und wir standen dann vor so ein paar Spielen und haben mal ein Spiel nach dem anderen uns mal angeguckt und auf einmal waren die alle ziemlich cool.
Ja.
Und dann waren da so handbemalte Minis da, die da noch standen und die gezeigt wurden. Und auf einmal war das ein unfassbar interessanter Stand. Und dann haben wir uns gedacht, ja, mit den Leuten müssen wir mal reden, die Geschichte, die interessiert uns jetzt. Und was dann als Geschichte kommt, ist halt absolut irre.
Wie hieß denn der Verlag? Vielleicht möchtest
du sagen. Ich
weiß das nicht mehr. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Okay.
Heavy Metal Games.
Ich habe jetzt echt versucht, es noch rauszufinden, während du erzählt hattest. Ich habe es nicht auch. Heavy Metal Games.
Heavy Metal Games, ja, das fand ich, da haben wir doch in den Neuheiten, ja, ja, schauen wir es doch auch stehen sehen und gesagt, was ein geiler Name. Ja, da habe ich das noch gar nicht mit dem From the Other Side von dem dieses Blind Guardian Spiel verbunden, dass das derselbe Publisher ist. Genau, aber ja, also ich glaube, er heißt halt eigentlich, ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht, ist irgendwas Italienisches. Also er war auf jeden Fall auch Italiener.
Ja.
Und genau.
Er und sein Sohn war da. Also es ist auch so ein Ein-Mann-Betrieb wieder.
Ja.
So mehr oder weniger. Wird wahrscheinlich auch mit Leuten zusammenarbeiten für gewisse Tätigkeiten.
Ja.
Aber er ist ein Ein-Mann-Betrieb, was so Produktplanung, Game-Entwicklung, Game-Design und so angeht.
Ja.
Und völlig irre Geschichte. Der hat irgendwie in dieser Heavy-Metal-Szene ist er drin, kennt die Bands, kennt so ein paar Leute, hat mit auch selber, macht Musik mit dem einen oder anderen Musiker von so manchen Bands und entwickelt Spiele und hat sich irgendwann gedacht, das kann man doch verknüpfen. Und zwar in der Form, dass wir nicht darüber reden, dass es so Merchandise-Spiele für die Bands sind, sondern dass die Bands eine Rolle in den Spielen spielen oder Liedtexte von denen oder Geschichten, die sie in Alben erzählen.
Genau.
Oder so Geschichten halt. Und das wirkt fantastisch, ganz ehrlich. Und der Typ, der, also wenn ihr die Gelegenheit habt, bei Heavy Metal Games mit diesem älteren Mann zu reden, macht das. Wenn ihr die Zeit habt und er gerade da steht, unterhaltet euch mit dem. Das ist unfassbar, was der Mann zu erzählen hat.
Ja, ja, habe ich fast nichts mehr hinzuzufügen. Ja, das auch die Tatsache, das hatten wir ja eben schon ganz kurz angerissen bei Everything Epic, dass der halt auch eine One-Man-Show ist, ne? Ja. Hat er ja auch gesagt, dass er das mehr oder weniger seit 20 Jahren, 25 Jahren irgendwie Game-Designer ist und das alles alleine macht und viele seiner Spiele, die er dort auch hat, also viele kann man dort auch kaufen direkt an seinem Stand, auch kooperativ sind. Das hat uns ja auch direkt gut gefallen. Und
weil es halt meistens ums Bands geht und Bands dann zusammen was machen und man
genau
arbeitet dann halt zusammen.
Ja, er hat ja auch so ein bisschen geschildert, dass viele seiner Spielideen dann auch irgendwie aus Liedtexten eine Story ergeben haben und so. War schon eine echt coole Geschichte und wir haben ja tatsächlich von ihm auch noch eine CD bekommen. Er hat ja gesagt, er hat eine eigene Band auch.
Ja.
Und dieses Spiel, was du gesagt hast, dieses 1589 oder 1589, ist ja auch in Kooperation mit einer, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, mit einer Metal-Band geschehen mit namens Powerwolf. Kannte ich tatsächlich nicht. Anscheinend eine Power-Metal-Band aus Saarbrücken. Jetzt nicht unbedingt, glaube ich, unsere Musik, aber ja, ja, einfach eine coole Story einfach. Ne?
Muss ja auch nicht meine Musik sein, aber die Leute haben, also er brennt und das Spiel wirkte cool, ehrlich.
Ja, also da können wir definitiv sagen, werden wir definitiv auch was zu machen, denke ich. Wir haben auch einen guten Kontakt zu dem jetzt aufgebaut. Wir haben dem seine Visitenkarte, haben gesagt, wir nehmen dann in den nächsten Wochen mal Kontakt auf. Und wir haben ja auch das 1589 als Pressemuster auch mitbekommen, was ja auch noch eine coole Story war, weil er gesagt hat, eigentlich ist es so seine Policy, das nicht zu machen, weil halt er das Gefühl hat, dass da wenig bei rumkommt. Er hat es teilweise gemacht und dann waren das irgendwelche Insta-Leute, wo es nur 2 Likes gab und er hat das ja so ein bisschen geschildert, dass dann ein paar Wochen später die Posts halt mehr oder weniger wieder verschwunden waren, das gar nichts gebracht hat und so. Und ja, aber wir hatten einfach so ein cooles Gespräch und ich glaube, ihm hat das auch gut gefallen, wie wir so zu den ganzen Themen so stehen und weswegen er uns das mitgegeben hat, worüber ich mega dankbar bin.
Also ja, und weil es für uns halt auch, ich glaube, das merken die Leute halt auch, uns geht es halt nicht um die Samples, die wieder hinkommen.
Ja.
Da gibt es ja ganz andere. Und bei uns geht, ich möchte halt da auch die Geschichten erleben. Mich interessieren die Geschichten hinter den Leuten auch. Vielleicht ist das auch für mich der große Fehler, den ich immer bei Brettspielen habe, dass ich so an diesen Stories interessiert bin, weil das halt echt faszinierend ist.
Ja.
Und der war froh, das halt so zu erzählen und dass wir uns dafür interessiert haben. Und ich glaube, das hat ihm schon beeindruckt auch.
Du hast es halt richtig gemerkt, dass er sich auch, der hat sich auch die Zeit genommen, ne? Der hätte, glaube ich, sicherlich zwischendurch mit noch 5 anderen Leuten reden können, aber du hast halt direkt gemerkt, dass er da auch Bock drauf hat. Und das ist ja das, was uns dann auch am Ende des Tages abholt. Ne? Wir hatten ja einige Begegnungen heute, die uns so wirklich einfach so gut gefallen haben. Und ja, deswegen. Ja, haben wir ihm auch gesagt, dass wir da versuchen, ihn auch zu unterstützen, weil wir auch gesagt haben, hey, wir kennen eigentlich deinen Verlag hier gar nicht und die Spiele auch alle nicht und am Ende des Tages, klar, wir wissen nicht, wie sie mechanisch sind, das werden wir uns jetzt mal angucken, zumindest bei dem 1589, aber wir können auf jeden Fall euch nur mal encouragen, da mal an seinen Stand zu gucken und einfach mit dem mal in Kontakt zu kommen und wir werden da definitiv auch, denke ich, irgendwann mal eine Folge drüber machen.
Ja, und danach ging es für mich direkt mit dem nächsten weiter. Das war eine ähnliche Geschichte. Möchte ich gar nicht so groß drauf eingehen. The Great Escape. Da war eine relativ ähnliche Geschichte. Du kommst dorthin und dieser Mann, auch ein älterer Mann, war so ein bisschen ich glaube, die erleben halt in diesen Messetagen auch das Unglaublichste und Stressigste und greedy Leute und so weiter. Und im Grunde kommt ja jeder, um irgendwas abzusahnen zu wollen von irgendwelchen Ständen. Ja. Das fängt ja bei Karten an bis hin zu ganzen Spielen oder so. Und wir kamen dahin, weil wir halt gesehen haben, eines dieser Spiele, was sie da haben, und so diese Art, die Kunst, die Art Design und so, das hat uns ja schon gefallen. Und eines dieser Spiele ist auf einmal kooperativ gewesen, haben wir gesehen. Und da sind wir mal hingegangen und dachten, wir unterhalten uns mal. Und er war halt direkt so zurückhaltend und abweisend. Und wir haben uns einfach mal mit ihm unterhalten, haben gefragt, wie ist es dazu gekommen? Wir finden das cool, wir finden das cool. Was hältst du davon? Und so weiter. Und dann hat sich daraus ein super Gespräch entsponnen. Und ich glaube halt einfach, weil man die Leute mal ernst nimmt in dem, was ihnen wichtig ist. Und das hat echt Spaß gemacht.
Ja, absolut. Also das war auch ein super netter Austausch. Und ich glaube, wie du sagst, ne, ich glaube, er war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch. Aber ja, das wird dir wieder nichts sagen. Aber ich glaube, einige aus unserer Community spielen auch durchaus kompetitive Spiele.
Ja.
Und da ist eins, wo ich weiß, dass es relativ beliebt ist, auch im deutschsprachigen Raum, heißt Europa Universalis. Da läuft auch gerade tatsächlich, glaube ich, eine Gamefound-Kampagne für die Lokalisierung auf Deutsch. Und das machen die.
Okay.
Ne, weißt du noch, wie sie hießen? Ich wollte gerade nachgucken, aber ich finde es leider gerade nicht.
Ich müsste lügen. Ich würde jetzt lügen. Ich würde mir das ausdenken.
Ja, also Portal Games kann es sein? Nee, sorry. Ich hab's. Sound of Drums.
Sound of Drums.
Ja. Also die Sound of Drums Games, genau. Die machen eben dieses Europa Universalis, was so ein riesen Wargame ist mit vielen verschiedenen Fraktionen. So. Dafür sind sie relativ bekannt. Und genau, wir haben ja schon gesagt, dass wir mit ihm auf jeden Fall auch mal eine Folge machen müssen. Der war halt auch schon cool, weil der hat da so ein bisschen geschildert, dass er schon lange in dem Boardgame-Thema drin ist. Irgendwie schon 2006 an Asmodee einen Verlag verkauft hat und irgendwie seitdem er klein ist, irgendwie mit Brettspielen zu tun hat.
Das könnte ein sehr cooles Interview werden. Also da könnt ihr euch drauf freuen, wenn das zustande kommt. Also wenn wir und er da Wort halten, einen Termin finden und eine Möglichkeit finden, uns drüber zu unterhalten, wird das echt ein spannender Talk, da bin ich mir sicher, weil der hat unglaubliche Geschichten zu erzählen.
Ja, absolut.
Was wäre denn dein nächster Punkt?
Ich gucke gerade so ein bisschen durch, weil, wie gesagt, alles auf der Liste gehen wir ja, glaube ich, sowieso nicht durch. Ich habe jetzt auch die Chronologie, glaube ich, so ein bisschen verloren. es war einfach ein super anstrengender Tag und wir waren ja ab 9.30 Uhr in der Halle drin und ich glaube, wir hatten dann natürlich auch die anderthalb Stunden Tiburu-Session noch zwischendrin, aber wir haben 4 Stunden ungefähr gebraucht, um einmal nur auf der ganz linken Seite in dem Gang von der einen zur anderen Seite der Halle zu laufen, nur in Halle 3. Das
ist Wahnsinn, ja.
Also, wie du hast ja vorhin auch schon angedeutet, wir waren heute komplett den ganzen Tag nur in Halle 3 und sind auch nur zu 3/4, oder? 3/4 ungefähr?
Ja, 3/4 waren es.
3/4 ungefähr nur fertig geworden. Das heißt, wir werden morgen nochmal in Halle 3 gehen und am Sonntag nochmal, weil wir da noch einige Dates haben. Also Halle 3 hat halt einfach auch super viele Titel gehabt, die uns interessiert haben und war aber sicherlich auch basierend auf dem, was wir auf dem Rückweg gesehen haben ans Auto, die vollste Halle auch, ne?
Ja.
War schon krass. Krasses Geschiebe. Ehrlicherweise fand ich es tatsächlich gar nicht so schlimm wie letztes Jahr, muss ich sagen, weil lag mir sicher auch daran, dass wir dieses Jahr mit viel mehr Leuten gesprochen haben und so und teilweise
halt. Ja, wir hatten halt letztes Jahr wirklich dieses Momentum, dass wir uns einfach durch diese Halle treiben haben lassen mit dem Strom.
Ja, genau.
Diesmal hatten wir halt für uns Aufträge im Kopf, die wir machen wollten und das ist dann halt wirklich anstrengender mit der Menge an Leuten um einen drumherum.
Ja.
Weil die natürlich auch, also wenn wir uns da eine Viertelstunde oder 20 Minuten mit dem Typen von Heavy Metal Games unterhalten, dann gibt es da in der Zeit halt auch 20 Leute, die das auch gerne machen würden, die ich natürlich auch verstehen kann.
Ja, und es ist ja auch super wichtig, wir sind ja auch nicht auf der Messe jetzt, sage ich mal, nur um irgendwelche Review-Copies abzugreifen oder irgendwelche Muster, weil, also ich habe jetzt gerade vor kurzem noch mal ein paar Videos gesehen von ein paar YouTubern, was ich einfach absurd finde, die dann irgendwie da auf die Messe fahren und 70, 80 Pressemuster abgreifen, wo ich so denke, Leute, ey, das, als ob ihr das jemals alles spielen werdet und was macht ihr dann damit? Ja, ich verstehe das einfach nicht und wir haben ja schon gesagt, dass wir dann auch jetzt nicht, wir sind ja auch nicht nur zu den Ständen gegangen, um dann zu sagen, hey, wir sind ein Podcast, gebt uns mal ein Pressemuster oder habt ihr was, sondern wir haben ja wirklich dann auch geguckt, dass wir intensiv mit den Leuten sprechen und sobald wir halt gemerkt haben, das Ding wäre vielleicht was für uns und unsere Community und hat uns auch angesprochen, dann haben wir ja auch mal nachgefragt oder haben gesagt, hey, vielleicht können wir mal einen Termin machen oder so, in Kontakt bleiben. So, und das ist mir einfach auch super wichtig, dass wir das transparent auch eben mitteilen. Ne?
Ja.
Ja.
Ich habe im Grunde noch drei Sachen, zwei Positivpunkte und eins, was wahrscheinlich mein absolutes Juwel Stand jetzt dieser Messe ist. Und ich denke, du weißt genau, was ich meine.
Kannst mir denken, ja. Dann lass uns doch mal anfangen mit, was ich nämlich noch habe, das denke ich steht auch bei dir noch drauf. Wir waren ja noch bei Board Game Raccoon.
Yep.
Das
wäre auch einer meiner Punkte.
Genau, denke ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, shame on me, müsste man auch mal recherchieren, aber ich glaube, es ist ein deutscher Publisher, oder?
Es waren alle deutsch und auch ja. der Spieleentwickler war deutsch, also es wirkte nach einem deutschen Verlag, ja.
Ja, also alles mega knuffiges Artwork und es ist einfach alles super süß aus, was die da gemacht haben, finde ich. Und wir sind ja vor allem dorthin für dieses Deep Space Dine.
Deep Space Dine.
Genau, für das, so ein bisschen Pizza ausliefern im Weltraum. Das klingt
halt von der Story so interessant.
Ja, kleines Kartenspiel.
Ja.
Und das wollten wir uns ja mal angucken. Aber ja, wir haben da ja auch mit einer Frau dann auch bestimmt 15, 20 Minuten gesprochen. Die hat uns dann auch wirklich sehr intensiv und auch wirklich mit voller Leidenschaft die drei Koop-Spiele präsentiert, die sie da aktuell an ihrem Board Game Raccoon Stand hatten. Das war auch einfach so eine Begegnung wieder, wo ich halt sage, hey, das war wirklich, und das kommt wahrscheinlich dann auch auf einen negativen Punkt drauf, wo du dann auch noch drauf rauspillst, es war wirklich der erste und einzige deutsche Publisher, bei dem wir waren,
ja,
wo ich mich willkommen gefühlt habe.
Und halt wirklich dieser eine Beweis, den du brauchst, der die Ausnahme von der Regel ist.
Ja.
Wir wurden von denen angesprochen, als wir uns dem Stand genähert haben.
Ja.
Die haben über ihre Spiele Bescheid gewusst, und zwar über alle, die da standen,
ja,
haben sich Zeit genommen, haben uns gerne was erklärt, haben sich, wenn sie was nicht wussten, rückversichert, nicht irgendeinen Quatsch erzählt, haben uns detailliert ihre Spiele erklärt und so weiter.
Ja.
Und waren offen für ja folgende Interviews,
ja,
oder wo sie dann gesagt hat, ja, vielleicht nicht mit mir, aber hier haben wir den Game Designer. Der hat bestimmt Interesse und ja, hier Karte und dann melden wir und meldet euch mal und dann machen wir einen Termin aus und so Geschichten.
Ja.
Also einfach mal so ein leuchtendes Positivbeispiel in dem Ganzen.
Ja.
Und da können wir gleich zu meinem Negativpunkt kommen. Also das ist halt bei allen anderen deutschen Verlagen nicht so. Und das auch da, das habe ich gestern schon gesagt, wir sind ein kleiner Podcast. Natürlich haben wir keinen Anspruch zu haben an irgendwas. Aber mein Gott, wir wollen doch ihre Spiele kennenlernen und sie wollen uns ihre Spiele vorstellen. Selbst wenn wir normale Besucher wären und überhaupt nicht mit einem Podcast-Auftrag da unterwegs wären, kannst du doch so nicht mit Leuten umgehen. Du stehst an einem Stand, wo sich drei Mitarbeiter die Beine in den Bauch stehen und sich miteinander unterhalten und keiner von denen hält es für nötig, dich mal zu fragen, ja, ob du an irgendwas Interesse hast oder wie er dir weiterhelfen kann. Wenn du dann mit jemandem sprichst, sind so viele kurz angebunden, sehr knapp in ihren Antworten. Du wirkst wie ein Bittsteller, wenn du dich über ihre Produkte informieren willst.
Ja.
Und das finde ich fürchterlich.
Ja. Ja, mega traurig. Wir hatten ja gestern teilweise schon in der Folge, ja, über die Neuheitenschau auch schon darüber berichtet. Einfach mega schade, ich verstehe es auch einfach nicht, weil also die Leute wirken wirklich so, als hätten sie keinen Bock drauf, als, so, ich hatte es ja gestern schon gesagt, ne, sprich mich bloß nicht an oder warum soll ich auch noch auf die Leute zugehen, ne? Ich will ja nichts verkaufen hier, ne? Oder
ja,
ich will ja nicht, dass meine Games irgendwie mehr Traction kriegen im deutschen Markt, also keine Ahnung, wir hatten ja zum Beispiel da diese Erfahrung bei Deep Print Games, wo wir uns Deckers ja angucken wollten. Das war einfach, die Leute waren so unfreundlich. Also,
wir sind dann drei Leute geschickt, von einem zum nächsten geschickt wurden, bis uns der letzte sagte, ja, da haben wir überhaupt nichts mit zu tun, da müsst ihr zu Pegasus. Weil die vermarkten,
ja,
das.
Ja.
Wo ich mir einfach denke, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch nicht euer Ernst.
Ja.
Das ist doch euer Spiel, ihr habt es entwickelt, ihr macht hier die ganzen Play-Sessions, da sitzen 10 Tische, die dieses Spiel spielen, unter Anleitung von euren Mitarbeitern.
Ja.
Und ihr könnt uns nichts drüber erzählen, weil das vermarktet ihr ja nicht.
Ja.
Zum Beispiel. Ja. Also ich will jetzt auch nicht irgendjemanden blamen. Wie gesagt, wahrscheinlich müssen sie es auch nicht, weil sich die Produkte, also ein Pegasus kann halt auf uns scheißen. Ganz ehrlich, es ist halt so.
Mhm.
Die verkaufen ihre Sachen.
Ja.
Und die haben Erfolg und die haben auch gute Spiele. Es ist halt so ein bisschen schade, wie sie mit dieser Messe umgehen,
ja,
finde ich.
Ich verstehe es halt auch von daher nicht, das hatte ich dir ja vorhin auch schon im Auto gesagt, als wir ins Hotel gefahren sind, weil wir nehmen natürlich wieder im Hotel auf jetzt. Und dass die müssen doch auch ein Interesse daran haben, weil am Ende des Tages sind es doch auch Leute wie wir oder auch andere Podcasts, die das ähnlich erleben, die dann auch darüber öffentlich berichten. was dann wiederum ja negative Traction über die Verlage generiert. Und ich finde wirklich, dass, also deswegen wollte ich diese Begegnung mit Boardgame Raccoon einfach mal hervorheben, weil das wirklich, du hast jetzt Ausnahme besteht in die Regeln genannt, weil das wirklich eine Begegnung war mit einem deutschen Publisher, der einfach Bock drauf hatte, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ihre Spiele zu verkaufen und ihre Spiele irgendwie an Mann zu bringen und zu erklären. Und ja, also das, ja, ich kann es einfach nicht verstehen und verstehe dann nicht, warum sie nicht die Leute dann einfach hinschicken, die auch vielleicht Bock drauf haben oder vielleicht gibt es die auch nicht. Also wie hast du es vorhin genannt? Irgendwie der Erfolg steht und fällt mit den Leuten, die du einstellst. Irgendwie.
Genau.
Ja. Stimmt auch.
Wobei, vielleicht ist es gar kein deutsches Problem. Vielleicht ist es wirklich ein Problem großer Verlag, kleiner Verlag. Weil wir kennen ja auch so viele deutsche kleine Verlage, die da sehr engagiert sind, die sich sehr viel Mühe geben mit ihren Sachen.
Ja.
Und wir waren bei Crimson Company, waren wir noch gar nicht, weil so weit sind wir in der Halle gar nicht gekommen.
Richtig.
Das tut mir so leid. Ich will ich freue mich so auf diese Begegnung und es kommt gerade nicht dazu.
Ja.
Dann wäre da noch meine Perle der Messe.
Okay, da bin ich gespannt.
Völlig aus dem Nichts. Wir sind dann nur langgelaufen und irgendwie sah so eines dieser Spiele cool aus. Dann haben die anderen Boxen auch ganz cool ausgesehen. Und haben wir mit einem gesprochen und dann hat er uns eines seiner Spiele vorgestellt. Also auch wieder, wie wir es so ein paar Mal jetzt geschildert haben. Wir haben einfach mal gesagt, was habt ihr denn so an kooperativen Spielen und kannst du uns irgendwas dazu sagen und kannst du uns was zeigen? Und dann hat er uns Wandering Galaxy vorgestellt. Und ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber einfach von dem, was er erklärt hat und wie das aus dem Nichts rausgefallen ist auf uns, könnte das halt wirklich einer meiner absoluten Hidden Gems, wenn man es so nennen will, also versteckten Edelsteine dieser Messe sein.
Ja, absolut. Also super knuffiges Artwork. Also
spielt wunderschön.
Science Fiction im Space-Spiel, Exploration-Elemente, spielst eine storygetriebene Kampagne.
In der Open World.
Deckbuilding-Elemente, Dice-Rolling, also viele Sachen, die uns einfach gefallen. Auch er hat halt wirklich, hast du gemerkt, wieder für sein Spiel gebrannt und hat uns das wirklich leidenschaftlich erklärt. Und also vor allem das Artwork hat mir halt extrem gut gefallen, weil es halt so ein bisschen comichaft, space-mäßig war. Und das fand ich einfach cool. Und so wie er uns das erklärt hat und so. Ja, also super cool. Und da kann ich auch nur empfehlen, geht da gerne mal an den Stand von Platehead Games, Halle 3. Alles, wie gesagt, Halle 3, was wir euch heute erzählen, ist es auf jeden Fall wert. Die haben noch das, wie hieß es, Forgotten Waters, oder?
Ja.
Das auch kooperativ ist. Da haben wir jetzt gar nicht mehr mit ihm drüber gesprochen, aber
ja, das ist jetzt gerade, also dieses Wandering Galaxies ist ihr neuestes Spiel, das,
genau,
was ihre Premiere auf dieser Messe ist. Deswegen
ist auch war eine Neuheit,
so wichtig für sie.
War aber, glaube ich, nicht bei der Neuheitenshow.
War nicht bei der Neuheitenshow. Dafür waren drei Tischreihen von einem großen Verlag, den ich wieder nicht näher nennen möchte, wo niemand stand.
Ja, nee, fand ich auch super cool. Das haben wir ja auch mitgekriegt als Pressemuster. Da werden wir definitiv auch was zu machen. Das wirkt super knuffig. Habe ich richtig Bock drauf, das mal auszuprobieren. Und machen wir da eine Folge zu.
Auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch wirklich. Das ist wirklich so ein Spiel, wo du da stehst, wo ich von der Messe gegangen bin und gedacht habe, das habe ich einfach Bock zu spielen.
Ja.
Das ist auch eine App-Unterstützung. Also auch so, da sind wir ja offen für, die so ein bisschen Bookkeeping-Aufwand erspart. Also es ist alles richtig interessant.
Ja.
Und wenn ihr so durch diese Halle 3 lauft, seht ihr vielleicht irgendwo eine Stoffziege durch die Luft fliegen. Das ist der nächste Verlag, über den wir noch reden müssen.
Bevor wir da müssen wir noch kurz drüber reden. Ja, wir hatten ja gestern schon kurz drüber geredet, aber das heißt, war eine super Einführung.
Ja, ich gerade so
überlegt. Und das war auch, wir haben das, glaube ich, auch schon irgendwie von drei Ständen entfernt gesehen, dass immer irgendwo so eine Ziege nach oben geflogen ist.
Es erzeugt echt Traction.
Das ist wirklich eine
unfassbar gute Idee.
Wir reden über Mood Publishing. Haben wir ja gestern schon kurz drüber gesprochen und die bringen jetzt, glaube ich, demnächst kommt das auf Gamefound oder Kickstarter, eins von beiden, ich glaube auf Kickstarter sogar, ne?
Oder läuft schon.
Oder läuft sogar schon. Der,
ich glaube, schon 500.000 oder so eingenommen, keine Ahnung.
Das Spiel zu Goat Simulator, auch komplett absurd, daraus ein Brettspiel zu machen. Und da war ja auch noch so ein relativ junger Mann noch am Tisch, der uns das so also ein bisschen erklärt hat, während wir da auf unseren Kontakt gewartet hatten. Und ja, man wirft halt immer irgendwie eine Gans nach oben und guckt, dass sie in irgendeiner Form eben landet, sitzend, liegend, was auch immer. Und es ist ein kompetitives Ding, deswegen nicht unser Ding, aber der Verlag hat quasi in ihrem Stand so eine, man muss sich das so vorstellen, so eine Riesenziege, Stoffziege, so ein Stofftier. Und keine echte, das wäre aber auch lustig gewesen.
Noch mehr gefeiert.
Ja, genau, und der, mit dem wir da dann noch einen Austausch hatten später, war halt quasi dafür zuständig, da konnte man quasi dann dran teilnehmen, dass man diese Riesenstoffziege halt einmal hochwirft und wenn sie halt irgendwie, ich glaube, sitzend gelandet ist, hat er gesagt, ne? Dass man dann quasi ein Ticket bekommt und alle, die dann ein Ticket bekommen haben, unter denen verlosen sie quasi 200 oder so Pledges, ne, von dem Spiel.
Die Zahl müsste ich jetzt lügen, ja. Aber halt eine gewisse Anzahl an Pledges verlosen sie dann.
Einfach eine super lustige Aktion, habe ich richtig gefeiert.
Ja.
Und wir hatten ja gestern auch schon in der Folge gesagt, dass wir gestern schon einfach ein cooles Gespräch hatten mit dem Martin, heißt er, von Mood Publishing. Und er hat ja gesagt, komm doch morgen nochmal vorbei, dann quatschen wir nochmal und das haben wir dann heute gesagt, getan, ne?
Ja, und das war das nächste Highlight meines jungen Podcasterlebens. Ich bin auf einem großen Stand in einen Meetingraum gegangen.
Es war mir klar,
dass du das immer. Jetzt mal ganz ehrlich. Wir sind da halt hingegangen, um ein bisschen ruhiger zu sprechen und niemandem im Weg zu stehen. Weil das ist ein großer Stand, der auf allen Ecken halt an diesen Hauptwegen liegt. Von daher hätten wir immer irgendwo im Weg gestanden. Das ist halt der Grund, warum wir da in so einen Meetingraum reingegangen sind. Aber es war halt eine Premiere für mich und es fühlt sich schon komisch an.
Ja, das immer stimmt. Ja. Aber wir hatten ja gestern schon wirklich einen klasse Austausch mit dem. Ja. Der war ja echt auch direkt interessiert an dem, was wir so machen und an dass wir regelmäßig halt vielleicht mal zusammenarbeiten und so. Und ja, wir haben dann da auch bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde fast noch mit dem gequatscht. Ne?
Und halt einfach ein nettes Gespräch. Also wir haben uns teilweise darüber unterhalten, welche kooperativen Spiele wir ihm und seiner Frau empfehlen können.
Ja, stimmt. Ja.
Also einfach so ein Gespräch, als wenn wir so alte Bekannte wären. Und es war eine sehr coole Atmosphäre, muss ich sagen. Und das ist echt richtig cool.
Also ich werde es mir auf jeden Fall zur Aufgabe machen, Mood Publishing zu pushen, wo ich nur kann, weil die Jungs sind einfach so super cool. Einfach so locker drauf und die brennen für ihre Spiele. Ich selbst, wir hatten ja auch schon, glaube ich, in einer der Crowdfunding-Folgen drüber gesprochen, habe ja Valheim auch gebackt. Das haben sie auch dort, auch in Deutsch. Also für die Leute, die vielleicht noch auf der Messe sind in den nächsten Tagen, wenn ihr Bock darauf habt, die haben das dort auch noch ausstehen. So ein Ausstellungsstück von Valheim. Ich finde, es sieht einfach großartig aus und ich freue mich richtig drauf. Er hat ja auch gesagt, dass die Gamefund-Kampagne jetzt ausgeliefert wird in den nächsten ein, zwei Monaten. War so ein bisschen sauer, dass es jetzt auf der Messe schon in Deutsch verfügbar war, aber die Auslieferung halt noch nicht da ist. Okay, nicht so schlimm, aber wenn er da Bock drauf hat, haben sie quasi das Valheim und eben auch das Deep Rock Galactic, was ich auch gerne mal ausprobieren würde. Beides große Koop-Spiele, eben auch am Stand zur Verfügung und die sind einfach klasse. Ja. Also da guckt euch das auf jeden Fall mal an.
Ja. Und wenn ihr an den Stand geht, sagt ruhig mal, dass ihr Fans vom Koop-Kartell seid.
Genau.
Das bringt euch nichts. Wir haben keinen Kooperationscode oder irgendwas. Also es gibt gar nichts dafür. Aber dann freuen die sich bestimmt und erinnern sich vielleicht an uns.
Ja. Ja, das war auch unser letzter Stand, wo wir heute waren. Ne? Damit haben wir dann auch abgeschlossen. Wir waren dann am Ende von 9:30 bis 17:30 nur in Halle 3.
Nur in Halle
3. Ab und zu mal zwei Minuten
an der frischen
Luft. Eine Sache würde ich gerne noch erzählen, weil es komplett absurd ist.
Trinken?
Richtig.
Hey, nehmt euch was zu trinken mit jetzt, ohne Scheiß.
Wirklich, also sowas Absurdes, wirklich. Also wir haben dann irgendwann... Draußen waren die Schlangen zu lang an den Ständen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal trinken. Und wir haben ja euch noch als Tipp gegeben in unserer Essen-Folge, nehmt euch was zu trinken mit und haben es selbst jetzt nicht gemacht. Ja, Lessons learned.
Und hätten Zugriff gehabt sogar zu einem kostenlosen Getränkeversorgung im Pressebereich.
Ja,
hör auf.
Aber also wir waren dann halt in der Halle 3 und dann konnten wir uns nirgendwo anstellen, weil man da locker eine Stunde hätte angestanden für irgendwie eine Flasche Wasser. Und dann gab es aber ja einen ein Brezelverkäufer, der irgendwie noch ein Getränk gestanden neben dran hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir uns halt hier jetzt einfach mal irgendwie ein Wasser mit oder so, was zu trinken. Und dann haben wir gefragt, was kostet das eigentlich? Und dann sagt er 5,60 Euro. Und dann, okay, zwei Wasser, 5,60 Euro, geht ja noch.
Ja.
Nee.
Pro Flasche.
Pro Flasche.
Halb Liter.
5,60 Euro, da haben wir da 11 Euro, mehr als 11 Euro für zwei Flaschen. Ah, wirklich absurd. Also nehmt euch was zu trinken mit, nehmt euch was zu essen mit. Du hast auch gesagt, Brezel auch irgendwie 7 Euro.
7 Euro, eine Riesenbrezel. Ja. Also ich nenne es Brezel aus Essen kommen.
Ja, ja, also das ist einfach nochmal vielleicht zum Abschluss erwähnt, so ein bisschen Fun Fact. Also ja. Nehmt euch was zu essen, zu trinken mit.
Das ist teilweise eine Frechheit.
Also wirklich, ich verstehe es auch nicht. Wirklich absurd, nee, ich verstehe es auch nicht. Genau, genug geraged. Ich denke, dann sind wir durch.
Ich glaube, wir hatten aber auch einige positive Punkte von da.
Ja, ja, war, hat wieder mega Spaß gemacht, darüber zu quatschen, den Tag so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ja, ich bin sehr gespannt, ob noch einige aus unserer Community jetzt die nächsten Tage noch nach Essen kommen. Ein paar hatten ja auch geschrieben, dass sie Freitag, Samstag oder vielleicht auch Sonntag kommen. Wir sind die ganze Woche da, das ganze Wochenende, also bis Sonntag da.
Und schickt uns ruhig Bilder und schreibt uns Nachrichten auf dem Discord, auf Insta.
Genau.
Einfach mal so eure Eindrücke, es interessiert uns auch. Ja. Und ob ihr vielleicht eine von unseren Empfehlungen gemacht habt oder ob uns euch irgendwas geholfen hat, was wir gesagt haben,
ja.
Auch das würde mich interessieren.
Ja, ja, und wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an, ihr werdet uns erkennen, haben wir ja schon in unseren Discord gepostet. Ja, sprecht uns gerne an, wenn ihr uns seht, wir freuen uns über jeden Austausch.
Und wenn jemand mit einem T-Shirt, wo Koop-Kartell draufsteht, rumläuft, ist er von Koop-Kartell.
Guter Punkt. Ja. Ja, cool. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Mal gucken, ob wir es morgen wieder schaffen, weil es ist jetzt schon echt spät und wir haben irgendwie noch nichts anderes gemacht, außer über Brettspiele zu reden und ja. War wirklich ein anstrengender Tag. Mal gucken, ob wir es morgen wieder schaffen. Wenn nicht morgen, dann vielleicht am Samstag. Also ich denke, eine Folge machen wir mindestens noch.
Ja, wie gesagt, das wird davon abhängen, was wir erleben.
Ob genau.
Wir, wenn wir was Interessantes erleben, dann zieht man noch eine Folge durch.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir wieder mal durch für heute. War doch wieder ein bisschen länger als gedacht. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht einige von euch noch treffen in den nächsten Tagen. Und freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao.